Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute. Mainzer Mediendisput in Berlin, das ist eine unserer Top-Marken hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz und als Bevollmächtigte, ja, heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen und natürlich ganz besonders unser Podium, Thomas Leif, möchte ich stellvertretend nennen und er wird die Gäste der Talkrunde auch vorstellen. Ich begrüße Sie heute sehr, sehr gerne, denn das Thema des heutigen Abends, die Sportvermarktungsrechte, und ich sehe, hier sind auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages hier, ich sehe beispielsweise Tabea Rösner auch, die auch in Medienfragen sehr intensiv sich beschäftigt. Sportrechte bedeuten auch immer, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und wenn der private sie nun auch nutzen will, auch über ein auskömmliches Finanzvolumen verfügen muss. Und wir, Rheinland-Pfalz, als Vorsitzland der Rundfunkkommission der Länder, haben nun auch die Aufgabe gehabt und deshalb gestatten Sie mir einen aktuellen Impuls. Auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, die vor gut 10 Tagen in Rostock zu Ende gegangen ist, uns mit der Empfehlung der Kommission zur Ermittlung von Finanzfragen der sogenannten KEF zu beschäftigen. Denn die KEF hatte vorgeschlagen, 30 Cent das Beitragsvolumen zu senken. Und wir haben in der Rundfunkkommission der Länder nunmehr 16-0, und das heißt einvernehmlich alle 16 Länder von Nord- und Ostsee bis an den Alpenrand den Beschluss gefasst, dass dieser KEF-Empfehlung nicht gefolgt werden soll. Das heißt, der Rundfunkbeitrag bleibt stabil bei 17,50 und es ist ein großes Ziel der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gewesen, eben aber auch die Beitragsstabilität oder das Ziel der Beitragsstabilität auch in Zukunft ganz fest in den Blick zu nehmen, denn ein wichtiges Thema, wenn man solche Dinge machen will, ist auch die Beitragsakzeptanz. Und wir erleben momentan im politischen Umfeld, sei es durch einige politische Parteien oder andere Stimmen, die dann manchmal fragen, ist das überhaupt angemessen? Und wir erleben auch, dass das Mediennutzungsverhalten, eine Reihe von Pay-TV-Angeboten eben auch den Kunden anbietet, die aber auch gerne genommen werden, sei es sind Angebote wie Sky, wo es auch zum Thema Sport natürlich viele Angebote gibt oder wo auch Netflix oder Spotify in den einzelnen Haushalten sind. Wir haben es uns diesmal nicht leicht gemacht mit diesem Beschluss, die Beiträge oder das Beitragsvolumen stabil zu halten. Denn wenn ich auch Frau Farb sehe, die Generalsekretärin der ARD, die heute mitdiskutiert, dann weiß sie es auch, wir sind in der Rundfunkkommission dabei, Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch, ich sag mal, zukunftsfähig auszugestalten. Denn Digitalisierung hat an vielen Stellen schon Veränderungen gebracht und wird noch eine Reihe von Veränderungen notwendig machen, sei es im rechtlichen Bereich, sei es was Zusammenarbeit, Kooperationen angeht. Und all das ist ein großes Themenfeld. Wir haben 7 Themenfelder identifiziert, an die wir nun herangehen wollen. Wir haben einen guten Dialog mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ARD, ZDF, Deutschlandradio, angeregt, mit den Gremien gesprochen. Und es wird noch viel Arbeit auf uns zukommen, damit wir das, was wir in der Rundfunkkommission, in der Ministerpräsidentenkonferenz nunmehr beschlossen haben, die Beiträge stabil zu halten, das auch mittel- und langfristig und auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so zukunftsfest machen, dass er in dem dualen Rundfunksystem neben unseren anderen Medienanbietern und den Zeiten der Konvergenz sich auch behaupten kann. Denn ich glaube, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in diesen Zeiten, wo Demokratie und heute, wenn ich das am US-Wahltag sehe, wo wir auch sehen müssen, kann Demokratie festigende Elemente haben. So ist unser duales Mediensystem mit dem öffentlich-rechtlichen, mit dem privaten, mit dem großen Printbereich und vielen neuen audiovisuellen Angeboten, das, was auch demokratiefestigend ist und das wollen wir gerne erhalten. Herzlichen Dank. Schön, dass der Mainzer Mediendisput wieder hier in Berlin ist. Ich freue mich auf einen spannenden Abend. Danke.
Ja, vielen Dank an Heike Raab. Das war gleich die Startrampe für den ersten Eindruck zu der ARD-Generalsekretärin, Frau Dr. Farb. Kann man sagen, dass diese Stabilisierung des Beitrags Ihr größter politischer Erfolg bisher war? Persönlich?
Persönlich mit Sicherheit sowieso nicht. Also dazu gehören ja ganz viele, die daran mitwirken. Und das Ziel ist ja Gott sei Dank nicht per se zu sagen, wir halten den Beitrag stabil, egal was passiert. Der muss immer dieselbe Größe haben, sondern die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sichern.
Ja.
Und sicherzustellen, dass er eben seinen Auftrag auch in der heutigen Welt erfüllen kann. Zugleich eben mit dem Ziel einer möglichst geringen Belastung für den Einzelnen.
Aber Sie sagen es so diplomatisch, selbst waschechte Justiziare haben mit dem Ergebnis nicht gerechnet. Da müssen Sie ja irgendeinen Zaubertrick angewendet haben. was aus Ihrem Jobverständnis, was haben Sie gemacht, um das zu heben?
Das ist natürlich eben eine Entscheidung, das bleibe ich nochmal diplomatisch, weil nämlich beziehungsweise einfach am Faktischen, das ist eine Entscheidung der Politik. Insofern haben wir natürlich unsere Argumente angebracht, dafür, die schon, glaube ich, auch Gehör gefunden haben. Zum einen eben, dass wir auf der Einnahmenseite einige Unsicherheiten haben, auch unter anderem durch Veränderungen bei den Werbemöglichkeiten. Es gibt noch gerichtliche Verfahren zu den Kabeleinspeisefragen und das könnte auch eine gewisse Unsicherheit, wie sich das entwickelt. Aber unser Argument, und das hat wohl Gehör gefunden, aber es ist vor allem ein Verdienst, der Rundfunkkommission letztendlich eine Einstimmigkeit erreicht zu haben. Weil das ist ja immer das Schwierige in der Medienpolitik, dass Sie mit einer mehrheitlichen Entscheidung ja gar nichts gestalten können, sondern dass es immer die einstimmige Entscheidung braucht. Insofern ist das Schöne für uns, dass das bedeutet, dass doch auch alle Bundesländer wirklich hinter dieser Entscheidung stehen. Mit Sicherheit, wie es immer bei Entscheidungen ist, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, wir haben wirklich gute Argumente dafür, zumal, sage ich auch jetzt mal ganz ehrlich, 30 Cent, um die es ja ging, Absenkung pro Monat, ob das so wirklich spürbar ist für den Einzelnen, also die wirkliche Entlastung bringt auf der einen Seite. Es hätte aber ganz viele Nachfolgefragen nach sich gezogen. Also,
ja, aber Sie reden es klein. Im Stahlbad der Medienpolitik ist trotzdem ein ungewöhnlicher Erfolg gewesen, mit dem viele nicht gerechnet haben. Herr Kruschwitz, Sie sind im Grunde unter uns jetzt in der Runde so ein bisschen der Erfahrenste im Job und weil es bei Ihnen Ende einer Dienstfahrt. Ganz ehrlich, sind Sie froh, dass Sie den ganzen Sportklamauk hinter sich haben nach 40 Jahren? Und ein bisschen entspannen können.
Also ich bin total entspannt. Ich würde es aber nicht als Sportklamauk bezeichnen, sondern ich habe wunderbare Jahre mit dem Sport und im Sport zu tun gehabt. Sowohl bei der ARD hier in Berlin, beim damaligen Sender VHF Berlin, fast 18 Jahre und dann am Ende 21 Jahre beim ZDF. Da bin ich sehr dankbar dafür. Aber in der Tat, wenn man 40 Jahre sich in diesem Rädchen gedreht hat, mit allem, was dazugehört, in den meisten Fällen immer mit Entscheidungen zu tun hatte, dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man, und das wissen ja auch viele hier wahrscheinlich im Saal, wo man irgendwann mal sich auch für sein Privatleben entscheiden muss und wo man irgendwann mal sagen muss, jetzt habe ich 40 Jahre lang immer dem Job die Priorität gegeben, habe dafür vieles geopfert, auch viele Schicksalsschläge erleiden müssen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dann sagt, jetzt ist vieles erreicht worden, es war nun ein sehr erfolgreiches Sportjahr für ARD und ZDF, und jetzt möchte ich dem Privatleben mal die Priorität geben.
Okay. Frau Kastner denkt noch nicht ans Privatleben. Sie sind eigentlich ein ziemlich seltenes Exemplar. Spitzensportlerin und einer der ganz, ganz wenigen Sportler, die sich politisch engagieren. Warum denken Sportler so selten an politisches Engagement in den Kommissionen? Woran liegt das, dass sie keinen Kopf frei haben, sich zu engagieren?
Das liegt sicherlich vor allen Dingen daran, dass der Leistungssportler sich erstmal mit seinem Sport beschäftigt und das nach Möglichkeit so lange wie möglich. Weil wir uns hoffentlich lange gesundheitlich erhalten und einfach Leistungssport erstmal machen wollen. Da kommen wir her aus den Vereinen, wir haben den Sport gelernt und die Möglichkeit, dass wir uns eben auch über den aktiven Sport engagieren, das kommt im Augenblick primär per Zufall zu einem. Und das auch bei mir Ehrenamt, Athletenvertretung im eigenen Spitzenverband, in der eigenen Disziplin, ist auch per Zufall zu mir gekommen und ich bin einfach in den vergangenen 15 Jahren da reingewachsen.
Aber Sie sind jetzt wenigstens schon mal in der Anti-Doping-Agentur, auch in den Aufsichtsgremien tätig und kriegen eine Menge mit, darüber werden wir später noch reden, aber was macht mehr Spaß, der klassische Sport oder diese Gremienwühlerei?
Ich bin ja Wildwasserkanutin.
Okay, das ist gute Vorarbeit dafür. Okay. Edder ist sozusagen auf der linken Seite einer der renommiertesten deutschen Rechtsprofessoren, kann man sagen. Und er ist so weit gekommen, weil Sie ein unglaubliches Faible für Diplomatie haben. Muss man das, braucht man das in dem Job?
Ich glaube, es liegt an was anderem. Juristen wägen natürlich immer ab. Das ist das, was man in der juristischen Ausbildung ja lernt. Man sieht die verschiedenen Positionen, die gegeneinander stehen, wägt die gegeneinander ab, gewichtet die Argumente und kommt dann zu einer Lösung. Das führt dazu, dass man eben diplomatisch sozusagen vorgeht und abwägend vorgeht, nicht zu ganz schnellen Antworten neigt.
Und wenn RTL Ihnen jetzt ein Jobangebot machen würde als Justiziar bei RTL, würden Sie hier springen, auch wenn es sehr lukrativ wäre?
Nein, weil ich eben von Hause aus überzeugter Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich ein Gegner des privaten Rundfunks bin, aber das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das Angebot ist aber auch noch nicht auf mich zugekommen.
Klar, ich könnte mir das vorstellen, jetzt ist ja, glaube ich, irgendein RTL-Lobbyist, ist ja jetzt schon LFM-Präsident, deshalb kam ich auf die Idee, dass es auch bei Ihnen wäre. Neben mir sitzt Katja Kraus, da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsjob gewesen? Sie waren Torhüterin bei Frankfurt. Sie waren im Vorstand von HSV. Jetzt sind Sie in der Sportmarketingagentur in Hamburg. Und Sie haben ein wichtiges Buch geschrieben, nämlich über Ihre Erfahrung, Macht, Geschichten von Erfolg und Scheitern. Was war die wichtigste Station für Sie?
Alles zu seiner Zeit. Ich habe so eine, wie Sie zu Recht sagen, eine eklektizistische Berufsbiografie und ich glaube, das eine hängt immer vom anderen ab oder bedingt das andere. Also ich finde es ganz schön, inzwischen mir eine Konstellation geschaffen zu haben, in der ich viele Dinge zugleich machen kann. Und wie gesagt, das eine ergibt sich aus dem anderen, aber ich war unglaublich gerne Torhüterin. Ich habe aber dann sehr früh auch damit aufgehört, als ich gemerkt habe, dass sich meine Sportlaufbahn nicht vereinbaren lässt mit, ich bin dann Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt geworden mit Erwerbstätigkeit, weil zu meiner Zeit, das ist noch lange her, haben Frauen noch nicht mit Fußballspielen Geld verdient. Ich war dann sehr gerne Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt. Das war eine relativ schwierige Zeit, weil damals waren Frauen nicht herbeigesehnt in der Fußballbranche und es gab auch nicht so viel. Das war eine schwierige Phase und ich fand es dann auch wirklich großartig, als Vorstand beim HSV wirklich in einer relevanten Position gestalten zu können. Jetzt finde ich mein Leben wunderbar, so wie es ist. Ich kann Bücher schreiben und habe ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und darf heute Abend hier sitzen und tue unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, alles war für seine Zeit sehr richtig.
Das ist ganz gut. Und wie haben Sie es geschafft, für das Buch die Leute so zu öffnen? Was ist Ihr Trick, Ihr One-Trick sozusagen, damit die Leute sich so öffnen in dieser extremen Weise? Andrea Exilanti bis hin zu anderen Leuten.
Naja, erstmal hatte ich eine eigene Geschichte. Also mein Vertrag beim HSV wurde nach 8 Jahren nicht verlängert. Also ich hatte auch einen Scheitermoment. Wir sind damals auf Platz 7 gewesen. Das wurde als veritable Krise beim HSV damals wahrgenommen. Heute würden Sie das gerne nehmen. Das war eine andere Zeit und ich habe aus dieser Situation heraus dieses Buch geschrieben, das ich schon sehr lange im Kopf hatte. Und ich glaube, das hat erstmal eine Verbindung geschafft und auf der anderen Seite ist mein Ansatz, mit Menschen zu sprechen, Menschen gut zu behandeln, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man wirklich etwas erfahren möchte, dann, ich bin keine Journalistin, ich habe keinen investigativen Ansatz, dann hilft es, freundlich mit den Menschen umzugehen. Und deshalb waren sie auch bereit, mir Dinge zu erzählen.
Jedenfalls, ich kann es nur empfehlen, das ist einer der wenigen Bücher, die man mal angeschaut haben. So kann man eine Menge rauslernen. Last but not least, Hajo Seppelt. Da kann man auch nicht, muss man nicht so viel sagen. Der WDR-Brenn steht, viel Feind, viel Ehre. Und ich dachte, Sie haben nur Ehre. Ein Preis nach dem anderen. Fühlen Sie sich da ganz gut beschrieben? Sie werden noch gar nicht, es gibt keinen Text mehr, sondern nur ein Foto. Viel Feind, viel Ehre.
Das trifft den Kern, würde ich mal so sagen. Ja. Also jetzt wird man sich fragen, was sind die Feinde oder wer sind die Feinde? Die Feinde kommen, wenn man meine inzwischen 20-jährige Beschäftigung mit dem Thema Doping betrachtet, kommen erstens aus Sportorganisationen, sie kommen zweitens aus der Politik, sie kommen drittens von Athleten und sie kommen viertens von Sportjournalisten. Das fasst es zusammen. Wie bitte?
Das ist eine Menge.
Ja, kann man sagen.
Und jetzt sind Sie aber ARD-Doping-Experte. Das ist ja schon ungewöhnlich. Also es gibt Aktienexperten und sonst was, die dann vor der Tagesschau sprechen, aber Doping-Experte. Wie kam es dazu, dass nur für dieses kleine Segment ein Experte aufgebaut wird?
Das verstehe ich auch nicht so richtig. Das war irgendwann mal, also wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich damit angefangen, weil ich mich damals unglaublich dafür interessierte, was in den Stasi-Akten über das DDR-Doping stand. Und das ist ja ein unglaubliches Konvolut von erschütternden Informationen über Menschenversuche mit schlimmsten Körperverletzungen. Und das hat mich journalistisch gepackt, dieses Thema. Und da es in der ARD damals niemand gab, der diese Thematik regelmäßig betreut hat, riefen die dann plötzlich alle bei mir an und fragten mich immer, wenn irgendwo ein Dopingfall war, ich soll jetzt mal irgendwas dazu sagen. Und irgendwann in irgendeiner ARD-Radiosendung sagte dann plötzlich einer, am Telefon ist jetzt der ARD-Doping-Experte. Da dachte ich, man weiß ja noch gar nichts. Und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert. Und tatsächlich war, weil in der damaligen Zeit es wirklich niemand gab, der auch ehrlicherweise richtig Interesse an der Thematik hatte, war es dann irgendwann so, dass ich in diese Rolle reingerutscht bin.
Was hat sich denn heute geändert? Kann eigentlich noch heute irgendein Chef, so wie Kruschwitz natürlich in der ARD, Sie blockieren und sagen, lass mal die Finger davon, jetzt müssen wir nicht den schönen Sport kaputt machen mit deiner Doping-Philosophie?
Vor 10 Jahren war das so.
Heute
nicht mehr. Vor 15 Jahren, ja, ich gehe gern darauf ein, auf den Unterschied. Da war es tatsächlich so, dass die Arbeit von mir insbesondere, aber natürlich auch von anderen, es gab ja auch mal gelegentlich andere, die sich damit beschäftigt haben, als Nestbeschmutzertum desavouiert worden ist. Wir würden das Produkt kaputt machen. Es wäre doch vielleicht hilfreich, wenn ein Beitrag über Doping nicht am Anfang der Sendung liefe oder am Ende der Sendung liefe. Und wenn wir dann investigative Reportagen gemacht haben, dann gab es Moderatoren in der ARD, die dann einen Beitrag so anmoderierten. Und jetzt kommt Hajo Seppelt mit Doping. Das war's. Ja.
Okay. Und, aber es hat sich heute geändert.
Und das hat sich jetzt geändert, total geändert. Es gibt einen tatsächlichen Paradigmenwechsel. Ich bin natürlich trotzdem jetzt immer noch sehr kritisch bezüglich bestimmter Dinge und ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Mentalitätswechsel gegeben hat. Dafür ist es tatsächlich so, dass der Beruf des Sportjournalisten halt so sozialisiert ist, dass er häufig von Menschen ausgeübt wird, die natürlich eine gewisse Faszination im Sport sehen. Und insofern ist es, glaube ich, für manche durchaus auch bitter zu erleben, was im Sport passiert und was in Sportorganisationen passiert. Deswegen würde ich immer noch sagen, ich glaube nicht, dass wir irgendwie geliebt werden. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass, also, wenn ich das so sagen darf, der Respekt vor der Arbeit oder der Respekt vor den Ergebnissen der Arbeit über die Jahre hinweg tatsächlich zugenommen hat. Und auf die Frage, wenn jetzt jemand käme und mir sagen würde, du darfst jetzt über Fußballdoping nicht recherchieren, weil wir nächste Woche gerade mit der DFL in den Verhandlungen zu den Fußballrechten für die Sportschau stehen, wenn mir einer nur einmal, auch nur am Ansatz sagen würde, dass ich doch ein bisschen zurückhaltend sein soll, dann sage ich ganz deutlich, meine Loyalität gehört nicht dem System, sondern meinem Beruf. Und das kann einer mal machen und dann ist das Ding aber auch sofort beendet für mich. Also das ist für mich mentale Korruption, nichts anderes, weil wir als Journalisten nur eins zu tun haben, wir müssen faktenorientiert berichten und ich werde mit Sicherheit nicht, wenn irgendwelche ökonomischen Interessen von einem öffentlich-rechtlichen Sender zur Disposition stehen, sagen, dass ich meine Berichterstattungspflicht einstelle. Ganz gewiss nicht.
Herr Kruschwitz, sehen Sie in Ihrer Berufspraxis auch diesen Mentalitätswandel in der letzten Dekade? Berichten Sie heute im ZDF oder Ihre Kollegen anders über Doping als vor 10 Jahren?
Ich gebe Hajo vollkommen recht und ich erlaube mir, das zu sagen, weil ich ihn ja auch schon seit 30 Jahren kenne. Wir haben gemeinsam mal hier beim Sender Freies Berlin gearbeitet. Ja, es hat einen Wechsel gegeben in der Wahrnehmung, einen Wechsel auch in der Wertschätzung dessen, was Journalisten wie Hajo da leisten. Das ist nicht immer einfach gewesen. Ich habe das sehr genau verfolgt. In der Tat, den Begriff des Nestbeschmutzers, den nimmt er zu Recht in den Mund. Da hat es immer wieder Diskussionen gegeben. Da wurden Vorwürfe, ob nun offen oder eher versteckt, wurden da geäußert. Ich glaube, der Sport hat ja in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten einen ziemlichen Wandel erfahren. Und wenn wir vorher immer so davon geredet haben, dass der Sport so die Oase der Glückseligkeit ist, so die wunderschöne Insel, in der ja alles wunderbar ist, dann haben doch spätestens die Vorfälle der letzten Jahre uns deutlich vor Augen geführt, dass dem eben nicht so ist. Der Sport ist auch nicht besser als der Rest der Gesellschaft, ob das jetzt andere gesellschaftliche Bereiche sind, die ich gar nicht weiter nennen will. Und das führt mich dann, oder das hat mich persönlich, und da weiß ich auch, dass ich da nicht alleine bin, hat mich dann auch zu einer, ich sage es jetzt mal, ganz anderen Wahrnehmung dieser Olympischen Spiele in Rio gebracht. Wenn man, und ich erlaube mir das zu sagen, weil es waren meine 16. Spiele, also ich habe da ein bisschen was erlebt in dieser Hinsicht. Für mich waren diese Spiele in Rio im Vorfeld so überlagert von Schattenseiten, von Schattenelementen, dass ich mich gar nicht so richtig freuen konnte. Ich bin hingefahren, habe meinen Job gemacht und bin wieder nach Hause gefahren. Und diese Erkenntnis haben, glaube ich, sehr viele andere Kollegen auch gehabt. Überraschenderweise war das dann später bei den Paralympics ganz anders. Also wir haben viele Kollegen, die waren bei beiden Ereignissen, die sind von den Paralympics zurückgekommen und haben gesagt, boah, da erleben wir noch den Sport. Ich will jetzt nicht sagen, dass der paralympische Sport genauso, oder dass der paralympische Sport auch heilig ist und da nichts passiert, um Gottes Willen, nein. Aber dort hat man das nochmal erlebt, was so den Sport ausmacht, als Wirkung, als integrative Kraft und so weiter. Aber ganz kurz noch dieser Satz, diese Olympischen Spiele in Rio waren so überlagert, im Vorfeld schon von allen möglichen Diskussionen. Das waren die Diskussionen, die die Stadt und das Land selber betreffen, ob das der Zika-Virus war, die wirtschaftliche Situation, die Kriminalität und so weiter. Aber das, was zum großen Thema des Dopings dazugekommen ist, was geschieht mit den russischen Athleten, was ist mit, nicht nur mit den Leichtathleten, die Korruptionsgeschichten, die sich während der Spiele im IOC ergeben haben, die haben, ich glaube, spätestens jetzt allen vor Augen geführt, nein, der Sport ist auch schmutzig. Er kann immer noch etwas liefern, aber er ist nicht so sauber, wie wir immer geglaubt haben.
Und bilden Sie im ZDF diesen Schmutz ab? Würden Sie sagen, reinen Gewissens, Sie haben genug Berichterstattung, Sie haken genug nach, Sie sind genug distanziert von der Sportfamilie, von der sogenannten?
Ich kann für meine Kollegen sagen, dass die Kollegen, die sich mit diesen Themen befassen, einer ist besonders intensiv mit der FIFA immer unterwegs und der UEFA, dass die vollkommene Freiheit haben, in dem, wie sie berichten und was sie berichten. Nur, wie Hajo sagt, die Fakten müssen stimmen. Das muss journalistisch sauber sein. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was wir im investigativen Bereich bei anderen Themen, beispielsweise Doping, was wir da leisten können. Das hat aber strukturelle Probleme im ZDF. Da beneiden wir die ARD um das, was Hajo Seppelt da aufgebaut hat. Aber grundsätzlich ist es schon im ZDF, und ich glaube, das wird genauso sein wie bei der ARD, ist es so, dass der saubere, der ehrliche, der professionelle Journalismus, der sich nur an Fakten und Tatsachen orientiert, sich durchsetzen wird und auch nicht mehr, jetzt komme ich wieder zu dem Begriff, den Hajo vorhin geäußert hat, als Nestbeschmutzer und so weiter angesehen wird. Nein, das ist anders.
Also nicht zufrieden heißt aber auch, dass Sie nicht optimal über dieses Feld berichten können.
Aufgrund von Strukturproblemen personeller Art sind wir nicht in der Lage, das zu leisten, was die ARD leisten kann. Das wissen wir, das ist ein Manko. Aber wie ansonsten über, auch mehr eher begleitend, weniger investigativ darüber berichtet wird, damit bin ich zufrieden, ja.
Frau Kassner, die Doping-Thematik hat ja eigentlich jetzt auch dazu geführt, dass sich die Athleten jetzt endlich mal auflehnen und nicht mehr einverstanden sind, nur ein Anhängsel zu sein vom DOSB. Was ist passiert, dass das Doping mit Rio und drumherum so eine Nachwirkung hatte?
Zunächst einmal ist es sehr interessant, was Sie erzählen, Herr Guschwitz, weil Ihre Sicht auf die Olympischen Spiele, die können wir als Athleten teilen. Das war im Vorfeld so belastet durch die verschiedenen Themen, aber zentral eben, was uns Sportler betrifft, eben Anti-Doping. Nicht zuletzt wirklich durch die Recherche eben von auch Herrn Seppelt. Das hat uns richtig fertig gemacht und wir haben uns gar nicht mehr auf die Spiele gefreut. Also ich hatte jetzt gehofft, dass pünktlich Max Hartung auch noch hier erscheint, der Fechter, der selber auch bei den Olympischen Spielen dabei war und gefochten hat. Dem ging es als aktiven Athleten eben original genauso.
Und warum wollen Sie sich das nicht mehr bieten lassen? Dass eben der DOSB hat ja so eine Art Summerhill-Pädagogik, wenn es um Doping geht. Man weiß nicht genau, was die Position ist, das Gesetz funktioniert nicht. Man kommt immer sozusagen noch hinten rum, ja, die Athleten müssen geschützt werden. Warum ist Ihnen der Kragen geplatzt? Das ist ja schon mal was, wenn Athleten sagen, wir wollen eine eigene Organisation.
Ja, zunächst einmal ist die Expertise ja bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur und die sollte das Thema auch organisieren und die hat da ja auch Kraft und Statement bewiesen in diesem Jahr, vor allen Dingen in diesem Jahr im Vorfeld der Spiele. Warum wir uns neu orientieren und neu aufstellen wollen, liegt in mehreren Gründen. Das ist natürlich die Situation, dass wir uns gerade in solchen Momenten auch stärker positionieren wollen und auch auf die Meinung der Athleten zurückgreifen wollen. Dieses Netzwerk existiert eigentlich im Augenblick nicht. Das wollen wir natürlich zusammenrufen, zusammensuchen. Aber es gibt eine Fülle von Inhalten für die Athleten, mit den Athleten zu besprechen, die wir im Moment gar nicht tragen können im Ehrenamt. Wir sind 9 ehrenamtlich gewählte Athletenvertreter in der Kommission. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr zu leisten. Allein dieses Thema Anti-Doping, da haben wir zu dritt im Grunde 3 Stellen voll gemacht, um das irgendwie inhaltlich für uns aufzuarbeiten, weiter zu verarbeiten, Stellungnahmen für die Athleten zu produzieren, in Gremien zu gehen, mit anderen Athletenvertretungen international zu sprechen und uns selber wieder eine Meinung zu bilden.
Also ich habe die Erfahrung von 10 Jahren. Warum ist es der sogenannten Sportfamilie, also den Funktionären, die Leute in den Verbänden, warum tun sie sich so schwer mit einer harten Anti-Doping-Politik? Was ist eigentlich der tiefere Grund? Ich verstehe es nicht.
Das ist ganz simpel. Ich versuche es mal so runterzubrechen, dass Doping im Prinzip ja dem Sport nutzt. Denn wenn es eine Steigerung einer Leistung gibt und keiner so recht weiß, wie die zustande kommt, ist das ja erstmal attraktiv für das Produkt, für die Veranstaltung, wenn man es nicht merkt. Weil dann nämlich die Einschaltquoten möglicherweise höher gehen, weil plötzlich sich Menschen mit dem Protagonisten identifizieren, weil es spannendere, dramatische Wettbewerbe, weil es Weltrekorde gibt. Davon profitiert erstens der Athlet, weil der kann nämlich an höhere Prämien aufrufen. Davon profitiert der Manager, weil er höhere Provisionen aus dieser Prämie generieren kann. Davon profitiert die Fernsehanstalt mit höheren Einschaltquoten. Der Sponsor, der dort seine Werbebanden platziert, ist länger im Bild, weil die Übertragungszeiten länger werden. Dadurch kann er sein Produkt besser verkaufen. Also das ist jetzt natürlich alles ein Stück weit vereinfacht, aber ich versuche es mal so plakativ zu erzählen. Davon profitiert die Politik, weil sie plötzlich merkt, auch schau mal einer an, im Medaillenspiegel sind die Deutschen aber ganz weit vorne. Das führt dazu, dass die Steuerinvestitionen in den Sport dann auch besser legitimiert werden können. Es gibt Ärzte, die davon profitieren, weil die dann immer schön rumreisen können. Alle profitieren davon. Eigentlich ist Doping eine wunderbare Geschichte für den Sport. Und dann kommen ein paar Nestbeschmutzer und ein paar Leute um die Ecke und sagen, das, was die deutschen Wintersportler beispielsweise machen oder die deutschen Sommersportler, schauen wir uns doch mal die Prozentzahlen an oder bei den Russen jetzt konkret, wir haben sogar evidente faktische Beweise auf dem Tisch, dann wird das Geschäftsmodell des Sports plötzlich in Frage gestellt, es wird zerstört. Deswegen ist meine These über Jahre, inzwischen Jahrzehnte, dass es dem organisierten Sport, nicht allen, aber vielen in diesem System, nicht darum geht, den Sport zu schützen, sondern das System zu schützen. Darum geht es, weil über Doping zu reden, ist geschäftsschädigend und der Überbringer der schlechten Nachrichten ist das Problem und nicht der Verursacher.
Frau Dr. Farb, fühlen Sie sich angesprochen? Weil er sagte auch, Fernsehübertragung, Quoten. Sind Sie part of the game als System, Sie plural?
Also ich möchte einfach ein Beispiel nennen. Das hat sicherlich auch was mit dem Mentalitätswechsel zu tun. Ja, der, glaube ich, in den letzten 8 Jahren vor allem sich sehr stark dahin bewegt hat. Wir sehen es uns mit in der Verantwortung, gegen Doping auch mit vorzugehen. Also zum einen die Berichterstattung. Ich kann mich erinnern, als wir sind ja vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erst wieder eingestiegen in die Übertragung der Tour de France. Und es lief zeitgleich in Eurosport. Und während während der Live-Übertragung auch wirklich über Doping gesprochen wurde, kam dieses Thema bei Eurosport nicht vor. Auch die Unterschiedlichkeit in den Interviews, was angesprochen wurde. Ich weiß auch bei der Leichtathletik wirklich im Kontext der Übertragung auch eine andere Auseinandersetzung mit dem Sebastian Coe, der genau darauf angesprochen wurde, was machen denn die Verbände. Das ist ein großer Unterschied und das ist sehr wichtig. Und noch etwas möchte ich da in dem Kontext auch sagen. Auch nochmal Tour de France. Als wir wieder eingestiegen sind, haben wir in den Verträgen nicht nur eine Ausstiegsklausel vereinbart, wenn Doping nachgewiesen wird, sondern eigentlich das noch viel Stärkere. Wir haben von den Verbänden verlangt, dass sie uns Nachweis erbringen, dass Anti-Doping-Maßnahmen durchgeführt werden. Und da ist sogar auch Herr Seppelt einbezogen, um zu sagen, das in der Prüfung. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Hinwirken darauf, dass der Sport sauberer wird. Und zum einen mag das schon stimmen, aber auf der anderen Seite ist das, was auch der Kollege Gruschwitz gesagt hat, ab einem gewissen Punkt verliert der Sport seinen Reiz. Also das ist nicht so, dass immer nur schneller, höher, besser sobald es bekannt ist, dass es mit unlauteren Mitteln läuft.
Sobald es bekannt ist.
Ja, aber ja, gut, das ist
aber,
ja...
Aber jetzt ist ein kleiner Widerspruch, weil ja. Hajo Seppelt hat ja selbst im Deutschlandfunk berichtet, dass in Rio die rein praktische Kontrolle des Dopings eine Katastrophe ist. Das ist ja sozusagen zigfach dokumentiert. Jetzt sagen Sie, die Verbände sollen das belegen, dass sie es tun. Das ist ja ein Widerspruch in sich, weil die haben kein Interesse dran. Wenn ich dem folge, was Hajo Seppelt gesagt hat, dann ist diese Kontrolle eine Pseudokontrolle mit wirklich ganz...
In Rio war es das.
Sie können ja nur...
In Rio war es das.
Ja. Man kann ja nur versuchen, zusammenzuwirken, dass es funktioniert. Und das ist einer der Vorteile, wenn man Vertragspartner ist. Ja. Bei der Tour de France sind... Die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder überträgt, ist wichtig für die Verbände, ist wichtig für die Sportler. Das gibt einen Anreiz dafür, auch in den entsprechenden Bedingungen setzen zu können.
Also das ist gut, dass Thomas Bach jetzt die Rechte an Eurosport verschabelt hat, weil dann haben wir das Problem ja nicht mehr.
Gut, andererseits
dann wird es nämlich keine kritische Berichterstattung über Sport mehr geben, weil Eurosport als Produktvermarkter natürlich überhaupt kein Interesse daran hat, dieses Thema öffentlich zu debattieren.
Aber Sie könnten ja diese harten Vertragsformulierungen für alle Sportarten setzen, auch für Fußball.
Das ist übrigens in fast allen Klauseln mit drin, entsprechend der
Anti-Doping-Klausel
und auch Ausstiegsklausel.
Frau Kraus, jetzt nochmal so eine supervisorische Frage an Sie. Sie haben es jetzt zugehört und kennen die Sportszene. Warum wird nicht entschiedener von den Sportlern und Verbänden wirklich gegen Doping gearbeitet? Was ist Ihre summarische Beurteilung dieses Falls? Warum bleibt es dabei, wie es ist? Es sind ja wenige harte Korrekturen, wenn man nur mal die Wochenendausgaben Deutschlandfunk oder andere Sender hört. Es ist jedes Mal immer das Gleiche. Woran liegt das?
Na, ich war da interessiert zu. Ich bin keine Expertin. Ich finde das ganz spannend zu hören oder auch zu sehen, wenn ich mir die Einschaltquoten der letzten Tour de France anschaue, dann muss ich sagen, ist das offenbar auch legitimiert bei den Menschen. Ich würde jetzt sagen, ich finde diese Sportart herausragend von der Leistung der Sportler betrachtet. Aber ich kann sie mir nicht anschauen, weil ich hinterher denke, wenn dann wieder rauskommt, dass die Sieger und alle, die im Ranking sind, entsprechend gedopt waren, dann ist das Zeitstehlen für mich. Also für mich hat diese Sportart komplett an Reiz verloren. Wie übrigens auch die Olympischen Spiele in Rio, die ich unter dem Aspekt dessen, was alles vorher zutage kam, wirklich bei aller Sportbegeisterung, die ich habe, nicht mehr anschauen konnte. Also das hat sich einfach eklatant für mich verändert. Und warum, da sind ja andere Experten in der Runde, die das beurteilen können, aber es gibt offenbar auch so eine gesellschaftliche Legitimation dieser Handhabung, die mich dann doch immer wieder irritiert. Und das ist ja übrigens auch in anderen Bereichen so, wenn Sie jetzt... Ich komme nun mal aus dem Fußballbereich, was da alles so mitgetragen wird von den Menschen. Es gibt überhaupt kein Zucken mehr, wenn wir über diese Ablösesummen reden, wenn wir über die Explosion der Rechtekosten reden, wenn wir über die WM-Vergabepraktiken reden, dann die Leute halten das alle für ein Kavaliersdelikt maximal. Und dann bin ich schon erstaunt, wie groß auch die gesellschaftliche Toleranz für ein solches Prozedere ist.
Wie erklären Sie sich das, diese Abstumpfung der Leute?
Ich weiß nicht, ob es eine Abstumpfung ist. Ich habe so das Gefühl, dass man sich dass das einen großen gesellschaftlichen Wert hat, insbesondere um jetzt beim Fußball explizit zu bleiben, den will man sich nicht kaputt machen lassen. Also das ist tatsächlich ein ganz anarchisches Brot- und Spiele-Prinzip und das ist wichtig ich finde auch wirklich, dass es wichtig ist. Ich finde es erstaunlich zu sehen, inwieweit sich dieses Fußballgeschäft auch immer weiter in die Breite entwickelt. Also das ist ein relevantes gesellschaftliches Thema geworden. Es gibt immer mehr Geschäftsfelder, die sich rund um den Fußball herum etablieren. Der Fußball gewinnt in der Breite immer an größerer Akzeptanz, aber er verliert natürlich auch in gewisser Weise in der Tiefe. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich stehe immer wieder staunend davor, wenn ich betrachte, wie wenig Resonanz eigentlich diese Entwicklung in der gesamten Branche und diese Überhysterisierung, übrigens auch ein mediales Thema, wie wenig das die Menschen am Ende dann auch zu Verdrossenheit bringt.
Okay, eigentlich ist dann sehr konsequent, Herr Kruschwitz, dass Sender wie ZDF und ARD viel Geld in die Übertragungsrechte investieren, wenn man ihrer Logik folgt. Das ist eigentlich clever investiertes Geld, die Millionen für die Sportrechte auszugeben.
Ja, auf der einen Seite ja. Ich kann das alles unterschreiben, was gesagt wurde. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch mal ganz kurz anmerken, der Sport hat ja auch positive Seiten. Also wir verdammen gerade den Sport, wir rammen den jetzt gerade in den Boden rein. Der Sport kann ja auch was Positives leisten. Ja, Sportrechte sind für einen Sender, für öffentlich-rechtliche Anstalten von grundsätzlicher und grundlegender Bedeutung. Sie Der Sport ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Bei all den Negativerscheinungen, über die wir geredet haben. Und die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben ja auch die Verpflichtung, die gesellschaftlichen Bereiche abzudecken. Der Sport ist eine erfolgreiche Ware. Das muss man auf der anderen Seite auch wieder sehen.
Gemessen an was? Erfolgreich für wen?
Erfolgreich für einen Sender.
Also als für Ware, was heißt
als,
das?
Als Ware, als Produkt, also das, was ein Sender anbietet, mit einer Champions League beim ZDF, mit einer Fußball-Weltmeisterschaft bei ARD und ZDF, das ist erfolgreich. Ja. Das bringt Zuschauer. Mhm. Das hilft auch, das muss man ganz nüchtern betrachten. Wir befinden uns ja in einer Konkurrenzsituation. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Wir befinden uns in einer Konkurrenzsituation mit den privaten Sendern. Und jeder ist natürlich bemüht, am Jahresende besonders gut dazustehen, so wie es das ZDF und die ARD ja tun. Aber natürlich beinhaltet der Sport auch Schattenseiten, über die zu reden ist und über die genauso zu berichten ist, wie über ein erfolgreiches Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo vielleicht 30 Millionen Zuschauer dabei sind am Fernseher. Man muss eben über die Schattenseiten des Sports auch berichten. Und ich glaube, da hat es eine Kehrtwendung in der Vergangenheit gegeben, weil das Bewusstsein ein anderes geworden ist. Aber noch einmal, der Sport bietet ja auch für die Familie, für die Gesellschaft auch schöne Momente, das sollte man nicht vergessen.
Okay. Ja. Also nicht nur schöne Momente, sondern also ich glaube, das ist jedem bewusst, Sport ist das stärkste Identifikations- und Integrationsmittel, das es überhaupt gibt. Das ist auch so wirklich bei großen Sportereignissen, und das ist nicht nur Fußball, sondern auch Olympiade, haben wir eine Zuschauerschaft, die bildet wirklich die Gesellschaft ab. Also eben über alle Schichten hinweg, über alle Altersgruppen hinweg, egal ob Bildung und so weiter. Aber ein ganz maßgeblicher Unterschied zwischen Sportberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und ich würde es nicht nur die Privaten nehmen, sondern ich würde vor allem auch mal anschauen, die ganzen neuen Player, die am Markt sind, die ganzen Internetfirmen, die es Interesse haben, selbst Twitter, welches ja schon in den USA eingestiegen ist in die Live-Sportberichterstattung. Warum machen die das? Also wir als öffentlich-rechtliche Rundfunk haben das zum einen, weil es wirklich Teil unseres Auftrages ist, und was hat das Bundesverfassungsgericht nicht nur immer wieder bestätigt, sondern wie Herr Kruschwitz gerade gesagt, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft. Und im Übrigen 83% aller Deutschen sagen, Fußball ist ihre absolut präferierte Sportart. Aber ansonsten ist Sport ja vor allem auch Ware, mit der andere Effekte erzeugt werden sollen, als eben Abbildung der Gesellschaft, darüber berichten, zeigen, auch die positiven Seiten, Vorbildfunktion, natürlich auch Unterhaltung, aber auch Information. Was wir ja nebenher machen, ist ja auch Kulturberichterstattung, Reportagen dazu und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es, glaube ich, so schwierig macht, ist, dass der Sport, insbesondere der Spitzensport, ja ein Zugpferd ist für ganz viele Unternehmen, um überhaupt einzusteigen in den TV-Markt, in den audiovisuellen Markt. Und das ist momentan unglaublich attraktiv. Egal, wie gesagt, ob Sie Amazon nehmen, ob Sie YouTube nehmen, ob Sie Twitter nehmen. Die sind ja jetzt auch noch alle Player hinein und dazukommen. Und wir haben das ja jetzt auch bei den Olympischen Spielen gesehen. Es sind ganz andere Überlegungen auch dahinter. Und dann wird es aber immer noch schwieriger, Sport in dem Sinne zu transportieren, wie wir es eigentlich als öffentlich-rechtliche Sender verstehen.
Okay, aber wenn Sport jetzt sozusagen eine gute Ware ist, sagen Sie beide, von beiden Systemen, Ware, die viel Quoten bringt und viel Zuschauerstrom, warum soll man nicht auch ein Preisschild an diese Ware machen?
Da hängen genügend Preisschilder dran an dieser Ware und leider immer höhere.
Jetzt, ja, die man auch erkennen kann. Also ich glaube, nicht mal die Zahl 200 Millionen heißt, es würden ARD und ZDF für Sport investieren. Das ist eine sehr weiche Zahl. Warum können Sie als ARD-Generalsekretär nicht einfach die ganze Summe sagen? Warum?
250 Millionen pro Jahr macht unser Gesamtsportetat aus, inklusive alles, egal ob es jetzt egal um welche Sportarten es geht und egal um welche Verbreitungswege es geht. Es sind 250 Millionen im Jahr und sie sind absolut gedeckelt. Und damit kann ich vielleicht auch ein bisschen noch das beantworten, worauf Sie vielleicht eigentlich hinaus wollten. Warum sagen wir nicht, was die einzelnen Sportarten kosten? Weil das meinten Sie ja
eigentlich. Und die
Verträge. Genau, und was die Verträge kosten. Ja, das ist ganz einfach. Wenn man jetzt die Bundesliga ist ja bekannt geworden über die Presse, was das kostet. Wenn man das für alle einigermaßen weiß, dann weiß jeder Mitkonkurrent, okay, die Öffentlich-Rechtlichen haben noch so und so viel im Etat. Und da der Etat gedeckelt ist, und das ist übrigens eine Eigenverpflichtung, die wir auch eingegangen sind, unter anderem auch gegenüber unseren Gremien, kann man ausrechnen, wie viel können die denn noch bieten. Und der einzige Effekt davon wird sein, dass wir die Rechte dann erst recht nicht mehr bekommen, weil natürlich der Mitkonkurrent genau dann exakt darüber bieten wird. Und sie werden Rechte damit nicht günstiger machen, sondern sie werden sie im Zweifel teurer machen und sie werden, wir können überhaupt, das kann ich Ihnen auch sagen, wirklich, die Summen, die inzwischen aufgerufen werden, auch das, was Discovery gezahlt hat, für die Olympischen Spiele. Das ist etwas, was wir, wo wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk überhaupt, also da stehen wir sowieso bald ganz außen vor.
Sie, Herr Dörr ist überzeugt.
Nein, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin überhaupt nicht überzeugt. Also wir müssen uns auch mal klar machen, was ist der wirkliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und warum soll er auch Sport machen? Ich teile ja die Ansicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch über das gesellschaftliche Phänomen Sport berichten muss. Das ist ganz klar. Aber aus einer anderen Perspektive und aus anderen Gründen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht dafür da, Waren zu verkaufen. Deshalb der Begriff Ware hat mich gestört. Das möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, obwohl ich Sie, Herr Gruschwitz, ausgesprochen schätze. Aber der Begriff Ware gefällt mir überhaupt nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Und zwar soll er hat vor allem einen demokratischen Auftrag und einen kulturellen Auftrag. Und demokratisch jetzt im weit verstandenen Sinne und kulturell auch. Deshalb muss er die ganze Gesellschaft abbilden und da gehört Sport dazu. Aber er muss sie mit Distanz abbilden. Und es wäre ja schön, wenn das immer so gewesen wäre, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk distanziert über Sport berichtet hat. Hätte. Das stimmt aber einfach nicht. Die Sportberichterstattung hatte in Teilen, und man muss auch selbstkritisch sein, ich bin ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, das weiß jeder, aber man muss auch selbstkritisch sein. Er hat undistanziert, verbrüdernd berichtet. Tour de France-Berichterstattung, ich will da den Mantel des Schweigens drüber decken, da gab es ein Team Telekom, was die Sendung präsentiert hat und Ähnliches. Ja. Da muss man doch...
Waren Sie doch nicht im Dienst.
Professor Dörr, das Schöne ist doch, dass Sie erstens selber in der Vergangenheit reden, also dass Sie auch hier...
Ja, ich sage ja auch, was besser geworden ist. Es ist aber längst nicht alles besser geworden. Das stimmt einfach nicht.
Man muss doch mal ehrlich sein.
Wir müssen doch ehrlich zu uns sein.
Genau so ist es. Und ich finde, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss man auch in dieser Debatte, und ich bin ein ARD-Mitarbeiter und sage es trotzdem, muss man ehrlich sein. Wir übertragen in Deutschland, wir machen Doping-Dokumentationen und gleichzeitig machen wir DTM. Die DTM, mal ganz ehrlich, ist eine reine Werbeveranstaltung. Sie ist nichts anderes. Ja, es laufen die ganze Zeit, wir haben tolle Quoten, ganz wunderbar wahrscheinlich. Also das wissen Sie besser als ich, aber ich nehme es mal an. Sind die ganz okay oder nicht? Gut. Aber ganz ehrlich, es ist ehrlicherweise so, dass wir auf der einen Seite machen wir Hochkultur und dann spielen wir Barbie. Also ich meine, das funktioniert einfach nicht nebeneinander, weil es kein Mensch verstehen kann, weil es keine Stringenz hat. Die Süddeutsche Zeitung ist auch nicht auf Seite 3 die Bild-Zeitung und auf Seite 2 ist sie die Süddeutsche. Das funktioniert nicht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat einen gesellschaftlichen Edukationsauftrag. Nicht nur den, das weiß ich wohl. Ja, er hat auch noch andere Aufträge und ich bin total dafür, dass wir Sport abbilden. Total. Ja, ich bin kein Gegner von Live-Übertragung im Sport. 0,0. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir mit dem Sujet Sport um? Und da bin ich bei Herrn Dörr und sage, dass wir in unserem System, ist schon deutlich besser geworden, gar keine Frage. Ich sage auch Nummer eins, das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, was wir in diesem Lande haben, ist das beste System auf der ganzen Welt. Wenn Sie mal woanders hinfahren und ich komme hier rum, dann wissen Sie, was wir hier haben. Das darf man nicht vergessen.
Okay, aber was ist störend oder was?
Störend ist tatsächlich, was Herr Dörr zu Recht sagt, es kann nicht funktionieren, wenn wir was mein Sujet betrifft, wir machen eine Doping-Doku und 2 Minuten später wird der nächste Weltrekord hochgejazzt. Wir machen eine gesellschaftspolitische Betrachtung, Diskussion über die Frage, wie man mit Sport umgeht und 1 Minute später kommt der Trainer mit einer rührenden Stimme und jetzt kommt Usain Bolt, die 100 Meter, das Ereignis der Olympischen Spiele. Da wird genau das, was wir versucht haben, gesellschaftlich zu diskutieren, plötzlich konterkariert durch die nächste Sache. Und da kann man nicht sagen, Äquidistanz, wir machen das eine und das andere zu lassen, das funktioniert nicht, weil es nicht logisch ist. Und ich glaube, und deswegen sage ich nochmal, wir haben ein tolles System und wir haben alles Recht der Welt, Sport zu übertragen. Die Frage ist, wir müssen Sport im Fernsehen genauso intelligent übertragen, wie wir Kultur und Politik machen können.
Nein, gut.
Also
nein,
ich
bin ja für jede Kontroverse.
Endlich, Dieter. Nicht zumindest in der Art der Kommentierung. Wenn wir
eine Sportberichterstattung, ein Live-Ereignis so kommentieren würden wie eine Kulturveranstaltung, also dann würden die Zuschauer
uns davon laufen. Das habe ich gar nicht
gemeint. Aber Herr Kruschwitz, also, ich habe jetzt mehrere Leute, die echte Sportfans, von denen höre ich, die schalten den Kommentatorenton komplett ab und wollen nur die Bilder sehen.
Da wird es immer,
das ist mittlerweile Kult.
Da gebe ich Ihnen recht, es ist immer eine subjektive Einschätzung. Der eine mag den Reporter, den anderen mag er nicht, aber der ist besonders lieb, bei dem bleibe ich dran und den würde ich am liebsten abschalten. Das wird es aber immer geben. Ja. Nein, ich will nur sagen, der Sport hat ja eine gewisse Faszination, der auch wir uns nicht entziehen können. Und zu dieser Faszination, die auch auf die Zuschauer wirkt, gehört auch die Art und Weise der Kommentierung. Der Sport, ein Sportreporter hat heute, sage ich, das war vielleicht früher einfacher gewesen, heute immer wieder einen Spagat zu leisten. Er soll auf der einen Seite sachlich und professionell informieren. Die Fakten müssen stimmen, das, was er macht. Er soll den Sport seriös ablichten. Und zum Seriösen gehören auch die Negativseiten, das, was wir ja schon hier besprochen haben. Er soll aber gleichzeitig auch mit der Art und Weise, wie er kommentiert, den Zuschauer fesseln. Er will auch den Zuschauer begeistern. 30 Millionen Zuschauer bei einem Finale einer Fußball-WM schalten doch nicht ein, um jetzt einen Kulturton zu hören, sondern sie wollen mitgenommen werden durch die Reporter, durch die Moderatoren, durch die Interviewer.
Nein. Gut, so, aber ich komme ein bisschen weiter ab.
Es schließt sich ja doch gar nicht aus. Und eins möchte ich dazu dann auch nochmal sagen. Wir dürfen den Sport nicht besser machen als den Rest der Gesellschaft. Ich will nicht darüber reden, wie wir, und Herr Dörter, haben Sie vollkommen recht, wie wir vielleicht in den 70er, 80er, 90er Jahren über Sport berichtet haben. Nehmen Sie auch nur mal das Thema Doping. Ist über Doping im Westen berichtet worden? Es ist, wenn über Doping berichtet wurde, in den Fernsehanstalten, und ich möchte es ausdrücklich sagen, nicht nur in den Fernsehanstalten ARD und ZDF, die Printmedien sind doch nicht anders gewesen. Also jetzt alles nur auf uns abzuladen, ja, sage ich es mal, auf ARD und ZDF, wäre zu einfach. Okay. Was haben denn die Privaten gemacht, als sie an den Start gegangen sind? Ist da über Doping berichtet worden? Haben wir denn über Doping im Westen berichtet? Wissen wir, ob diverse Olympiasiege in den 70er und 80er Jahren alle sauber erfolgt sind von westdeutschen Athleten? So, also, ich will nur sagen, es hat eine andere Wahrnehmung gegeben. Ja. Der Sport wird anders wahrgenommen, als er früher wahrgenommen wurde. Und aus dieser Wahrnehmung bei der Gesellschaft, aber auch bei den Sportjournalisten, ergibt sich auch eine differenziertere Betrachtung des Sports. Ja. Und da sind wir auf einem guten Weg. Aber wir können jetzt nicht sagen, früher war alles Mist gewesen. Ja, klar. Es war zu der Zeit, war es genauso wie auch die Gesellschaft und wie das Leben und die Politik es sehen wollen.
Okay, wenn es nur mit der Zeit geht, Frau Kastner, wäre es nicht heute die beste Lösung, dass man einfach sagt, man schafft diese Pseudo-Überprüfung von Doping komplett ab, lässt es frei, jeder Sportler kann nehmen, was er möchte, und wir hätten eine freie Gesellschaft, so wie wir sonst auch ticken, und hätten dann ein offenes Feld. Das wäre doch eigentlich das Allerbeste.
Ja, die Frage ist natürlich interessant. Wir mussten selber in der Diskussion um die Inhalte im Anti-Doping-Gesetz feststellen, dass das Gesetz eigentlich irrsinnig ist, weil wir unseren Körper ja schädigen dürfen nach unserer Verfassung. Ja. Aber mal rational betrachtet, so schön unsere Verfassung auch ist, die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit des Athleten, völlig egal ob Doping oder irgendwelche körperlichen Einschränkungen durch Training oder Gesundheit, sonst was, das muss zentral im Mittelpunkt des Leistungssportes stehen. Und dass da auch Sorge für getragen wird, das sehe ich eigentlich auch als Aufgabe der Sportorganisation.
Ja, aber wenn die Sportler selbst einverstanden sind, auch die Amateursportler zum Beispiel, was man ja liest, etwa beim Marathon in bestimmten Texten, wenn die einverstanden sind, das willentlich machen, warum soll man sich dagegen auflehnen?
Das verstößt einfach gegen die Natur der Sache. Gegen auch dann die Werte des Sports, wo kommt der Sport her, im Ursprung, und wir sind da, glaube ich, alle gleich naiv. Ja,
aber wenn das
jeder,
so...
Jeder sollte eigentlich mit der...
Ja, aber nur, es wäre ja dann in der Konsequenz Ihrer Aussage so, dass die Sportverbände ganz massiv Anti-Doping-Politik betreiben müssten. Das tun sie ja nicht.
Es ist auch nicht mehr, also nach dem Regelwerk ist es auch nicht mehr ihre Aufgabe, denn das ist die Aufgabe der Anti-Doping-Agentur. Okay, gleichwohl haben sie die Anti-Doping-Arbeit und die Anti-Doping-Agenturen sicherlich finanziell, moralisch auch zu unterstützen. Und dass die Verbände, wo der Sport ja herkommt, sich da rausziehen, das sehen wir auch als Athleten überhaupt nicht so.
Ja. Sorry, Thomas, mir liegt es echt auf der Zunge, das mal zu sagen, weil diese Frage wird sehr häufig gestellt im öffentlichen Kontext. Sollte man Doping freigeben, weil es tatsächlich, da gebe ich hier völlig recht, eine komplette Heuchelei ist und eine Volksverarschung von Sportorganisationen, die uns jahrelang vorgemacht haben, dass das, was da im Sport passiert, ja super kontrolliert ist und dass der Sport ja größtenteils sauber ist, weil der Beweis des Gegenteils nicht angetreten ist. Ich sag's, auch wenn es nicht jedem passt und wenn es auch nicht jeder hören mag, was wir gemacht haben. Nicht willentlich, nicht absichtlich, nicht weil wir das nicht sehen wollten. Sicherlich gab es den einen oder anderen, der es auch nicht sehen wollte. Wir haben im deutschen Fernsehen nichts anderes als jahrelang großflächig Sportbetrug live übertragen. Nichts anderes. Ob Tour de France oder Olympia, Sochi wird in den nächsten Wochen rauskommen, der Bericht. Wir werden alle vom Glauben abfallen, was da passiert ist. Wir haben großflächig Sportbetrug übertragen, nochmal, ohne dass wir das wollten. Ja, das ist
wieso? Das, ohne dass wir es wollten?
Natürlich wollten wir es nicht, weil wir es ja nicht immer ahnen konnten, was da wirklich abläuft. Aber am Ende ist es leider so. Wir müssen heute feststellen, dass ein Großteil der olympischen Medaillen bei Ereignissen, und ich sage das bewusst, weil da habe ich mich ja nun wirklich mit beschäftigt, seit 1980 mindestens 80, 76 eigentlich, kontaminiert ist. Nichts anderes. Nichts anderes. Und wenn du jetzt sagst, man sollte Doping freigeben, was das bedeuten würde für die Gesellschaft, wäre Folgendes. Wir hätten nicht etwa mehr Chancengleichheit, sondern wir hätten genau das Gegenteil. Wir hätten Chancenungleichheit und zwar noch viel schlimmer, als wir sie jetzt schon haben, weil nämlich dann diejenigen, die bisher im Versteck praktiziert haben, öffentlich oder offen, ganz simpel Dopingpräparate herstellen können, die bisher ja eigentlich gar nicht existieren, bis auf wenige Ausnahmen, weil es sich um Medikamente handelt, die missbräuchlich benutzt werden im Sport. Plötzlich könnte eine Industrie entstehen, die Dopingmittel herstellt. Und dann wäre es natürlich so wie in der Formel 1, dass die Amerikaner, die viel mehr Geld haben, um Dopingmittel herzustellen, natürlich viel mehr und viel bessere Chancen hätten, als es die Schwarzafrikaner beispielsweise haben oder ehrlicherweise auch die Russen, ja bis heute noch auf Anabolika setzen.
Wäre die Einnahme dann auch lang nicht mehr.
Und es wäre noch viel ungerechter. Es wäre der Sport.
Aber es hätte eine positive Seite.
Ja, die Heuchelei
wäre. Den Zuschauern und den Konsumenten wäre klar, unter welchen Bedingungen Sport betrieben
wird. Ja, und die Leute würden, und jetzt, um es jetzt wirklich mal auf die Spitze zu treiben, und sie würden dabei zuschauen, wie Menschen wie in den 90er Jahren im Radsport geschehen, mit Blut, verdicktem Blut nachts in irgendwelchen Hotelbetten in Frankreich versterben. Wollen wir das? Oder sagen wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, nein, wir wollen das nicht. Und wir unterstützen das nicht. Und wir sind dafür, dass wir, soweit wir das können, deswegen hat ja Frau Farb völlig recht, durch die Verträge beispielsweise, in denen wir darauf aufpassen, in denen wir Dopingklauseln reinmachen, nein, das wollen wir nicht.
Ich denke, es geht aber auch noch weiter. Eben auch, was Sie gesagt haben, wir müssen das natürlich auch wirklich als Gesellschaft wollen. Da kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk da einen Beitrag leisten. Zum einen eben dort, wo er unmittelbar mitwirkt, durch entsprechende Rahmenbedingungen einzufordern, Bedingungen einzufordern. Aber eben auch das immer wieder in die Diskussion zu bringen. Und das ist jetzt nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der dann in Reportagen über Doping berichtet, sondern natürlich muss sich auch die Politik damit beschäftigen, muss sich der Sport, macht sie auch, aber ich denke, das reicht nicht, weil, wie Sie, glaube ich, am Anfang auch gesagt haben, in gewisser Weise schon auch das Erstaunen, dass es doch mit einer gewissen Resignation oder auch Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen wird.
Ja. Sie kennen ja die Sportfunktionäre aus verschiedenen Schattierungen. Warum sind Sie sozusagen so unsensibel und so betoniert in Ihrer Wahrnehmung, dass das große Thema Doping nicht offensiv aufgegriffen wird? Haben Sie eine Erklärung? Ist das eine eigene, man redet ja von Sportfamilie, sind das spezielle Typen? Sind es jetzt beim DFB-Präsidenten, bei den Vorgängern? Es gibt keine Revision nach bestimmten Vorgängen. Es bleibt alles so statusorientiert. Es interessiert Sie nicht, was die Zeitungen schreiben. Wie erklären sich diese Resistenz von diesen Funktionären? Haben Sie da eine Erklärung für?
Ich weiß nicht, ob das so ist. Also erstmal diese Sportfamilie, Sie haben das ein paar Mal gesagt, das interessiert mich selbst sehr. Wer ist eigentlich die Sportfamilie? Also ich kann das nicht als heterogene Gemeinschaft begreifen. Also vielleicht
kann von ihm
erklären.
Nee. Ich habe den nur zitiert.
Wer ist die Sportfamilie?
Wer ist die Sportfamilie? Nochmal kurz skizzieren.
Das ist die Familie, wie sie beispielsweise Thomas Bach oder Gianni Infantino oder Sepp Blatter benannt haben, nämlich die, ich sag's mal so, der organisierte Sport. Die olympische Familie ist zum Beispiel ein Schlagwort. Also das ist schon ein Begriff, der aus dem Sport selber stammt, der dort kreiert worden ist.
Also die Melange aus Funktionären, Sportrechteinhabern, Journalisten, Medienanstalten und so weiter, dass alle sozusagen in einem Boot sitzen, in deren Wahrnehmung.
Ich habe den Eindruck, aber ich bin nur Rezipientin, das wissen weiß Herr Seppelt wahrscheinlich besser, der sich sehr investigativ mit diesem Thema beschäftigt, aber ich habe den Eindruck, dass es sich tatsächlich verändert, dass es Kontrollinstanzen über viele Jahre überhaupt nicht gegeben hat, dass man zu einer anderen Zeit auch ein ganz anderes Hoheitsempfinden hatte über die eigenen Handlungen. Also ich kann immer nur aus dem Fußball argumentieren, und wenn ich diese WM 2006 Vergabe betrachte, dann glaube ich, ist Franz Beckenbauer bis heute der Meinung, nichts Unlauteres getan zu haben, weil ihm diese Möglichkeiten einfach zur Verfügung standen, und übrigens auch, weil die von der Gesellschaft, aber auch von der kompletten Medienlandschaft auch mitgetragen wurden zu dieser Zeit. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wir müssen die Dinge auch immer in ihrer Zeit bewerten, auch retrospektiv in ihrer Zeit bewerten. Ja, aber richtig ist eben auch, die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ich glaube, wir sind heute an einem anderen Punkt im Umgang mit Transparenz. Ich habe gerade gehört, ich weiß nicht, wie ernst er das meint, aber der aktuelle, gerade gewählte DFB-Präsident hat ja Transparenz zu seinem Hauptthema gemacht. Ich glaube, dass man darum nicht mehr herumkommt, perspektivisch. Aber natürlich, also es wurde bislang auch von allen Beteiligten, und dann machen wir die Sportfamilie mal größer zu den Medien, die integrieren wir darin auch, und eben auch die Rezipienten insgesamt, das wurde auch mitgetragen bislang. Okay.
Verstehe, alles hat seine Zeit. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, auch nochmal die Sportrechte. Sie sind eben nicht zu Ende gekommen, und Herr Dörr, Sie müssen das nochmal vollziehen. Ganz knapp, und vielleicht kann man es damit deutlicher machen, würden Sie sagen, die ARD und ZDF sollten die Summen für ihre Sportverträge öffentlich machen. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist angemessen, und zwar, weil eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine andere Einrichtung ist als private Medienunternehmen. Es ist eine Einrichtung, die Ihnen allen gehört und uns allen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört der Gesellschaft. Und er hat der Gesellschaft Rechenschaft darüber abzulegen, wofür er das Geld, das er für seinen Auftrag erhält, ausgibt. Das hat das Verfassungsgericht übrigens glücklicherweise in seinem neuesten Urteil besonders deutlich betont, dass nicht etwa nur die Gremien für die Kontrolle da sind, sondern die Gesellschaft selber. Und das heißt, wir alle müssen auch wissen, wofür die Beitragsmittel ausgegeben werden. Ich meine das gar nicht übrigens kritisch, dass es dann einen Sturm der Entrüstung geht, sondern man muss deutlich machen, warum nehmen wir so viel Geld für Sport in die Hand. Das kann man ja durchaus so oder so bewerten, aber man muss es deutlich machen.
Und warum?
Man muss die Legitimation immer wieder sich neu erkämpfen und erstreiten. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, wie gesagt, einen gesellschaftlichen Auftrag, zu dem auch der Sport gehört, aber ich sage auch der Sport, nicht im Vordergrund der Sport, sondern auch der Sport als ein gesellschaftliches Phänomen. Die Hauptaufgabe ist die Vermittlung der breiten Informationen, damit wir nämlich alle in einer Demokratie fähig sind, eben informierte Wahlentscheidungen zu treffen, und die Vermittlung der Grundwerte dieser Gesellschaft. Das hat jetzt viel mit Doping zu tun. Natürlich hat er deshalb einen besonderen Auftrag. Und um noch etwas zu sagen, was mir zu wenig vorkommt, ich finde es ja toll, Herr Groschwitz, dass ein Fußballspiel live natürlich so übertragen wird, dass es Spannung erzeugt. Das ist gar keine Frage. Aber mir fehlt Hintergrundberichterstattung. Ich sehe nicht, dass man über die Unsummen, die im Fußball ausgegeben wird, sehr viel Hintergrundberichterstattung erfährt. Ich sehe immer noch, und ich muss das einfach so sagen, relativ anbiedernde Interviews, die immer in so einem Freundschaftston geführt wird, was mich wahnsinnig stört. Das ist kein Journalismus, wie ich ihn kenne. Also wenn sich alle duzen und nach jedem Spiel belanglose Fragen gestellt werden, die dann ebenso belanglos beantwortet werden. Diese Dinge, die Kommerzialisierung des Sports, die haben wir aufzuarbeiten. Und ich glaube, in einem täuschen Sie sich. Sie haben eben gesagt, der Fußball wird immer populärer. Das Bild ist sehr viel differenzierter. Es gibt ganz viele Menschen, die sich vom Berufsfußball eher angewidert abwenden. Gerade weil sie diese Punkte sehen. Und weil sie auch sehen, welche Summen da ausgegeben werden. Wir müssen uns ja mal klar machen, was da an Ablösesummen und auch Gehältern bezahlt wird, das muss man ja zumindest diskutieren können.
Und das wird nicht, ja sagen, warum wird das nicht diskutiert? Woran liegt das?
Weil das hat schon mit dem Phänomen Brot und Spiele ein Stück zu tun. Das ist ja in jeder Gesellschaft vorhanden, dass man so Veranstaltungen braucht, die so Helden erzeugen. Und da eignet sich natürlich Fußball, und ich sehe selber gerne Fußball, nicht, dass Sie meinen, ich wäre jetzt ein Fußballgegner. Ich sehe selber Fußball sehr gerne, aber da eignet sich Fußball besonders gut. Und man baut ja immer so Heldengeschichten auf, dann ist eben der Spieler sowieso oder sowieso der Held, und wenn er eine Chance vergibt, ist er verdammt. Aber wir müssen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlangen, und das sage ich vom öffentlich-rechtlichen, und Herr Groschwitz, nochmal, was Private machen, die haben keinen solchen Auftrag. Die kriegen auch keine finanziellen Mittel der Gesellschaft zur Verfügung gestellt, um ihren Auftrag zu erfüllen. Das interessiert mich nicht. Wie RTL das macht, das ist Privatautonomie. Das ist ein privates Unternehmen, das hat Handlungsfreiheit, das darf das so gestalten, wie es will. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen gesellschaftlichen Auftrag, und dafür erhält er seine Mittel.
Gibt es noch eine letzte Frage, und dann kommen Sie dran. Nur, gibt es eine Verbindung zwischen den intensiven Verträgen mit Übertragungsrechten und dem Stil, wie berichtet wird über Fußball zum Beispiel? Weil in den Verträgen steht ja auch drin, welche Interviews zu welchen Zeiten vor welchem Logo-Hintergrund gemacht werden. Es gab ja schon mal in Kaiserslautern einen Punkt, dass der Verband abgelehnt hat, dass ein ganz normaler Reporter die Fragen stellt, weil er zu kritisch war. Also im Fußball ist ja offenbar das Sanktionssystem der Pressestellen und der anderen Leute besonders groß. Also gibt es eine Verbindung zwischen Rechten und der Umsetzung?
Natürlich gab es die. Ich kenne jetzt die jetzigen Verträge nicht mehr, weil ich in diesem Bereich nicht mehr tätig bin. Aber natürlich gab es die. Es gab natürlich Verträge, wir haben ja vorhin über Tour de France früher gesprochen, wo es Verbindungen gab mit Teams, wo es Verbindungen gab mit der Umfeldberichterstattung, wo es Verbindungen gab mit Sponsoren. Das droht ja immer. Das versuchen ja Veranstalter auch durchzusetzen. Und das ist die große Gefahr der Kommerzialisierung. Und ich kann nur sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist doch seine große Chance. Es gibt doch in unserer heutigen Zeit, die ist doch so günstig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich mir die Medienentwicklung angucke. Seine große Chance ist die Verlässlichkeit, Insel der Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und richtigen Journalismus zu machen, fundierten Journalismus. Das verlange ich von einem Sportreporter ganz genauso wie von einem Politikreporter.
Und wie weit sind wir von Ihren Proposals entfernt, bezogen auf die Realität, was Sie jetzt gesagt haben? Wie weit stimmt das?
Wir sind auf einem deutlich besseren Weg, da stimme ich wieder zu, als es früher der Fall war. Aber wir sind nur auf einem besseren Weg.
Das hört sich wieder so an wie in der Kirche.
Ja,
das muss ich deutlicher sagen.
Ja. Lieber Thomas, manchmal sind die Sachen eben nicht schwarz und weiß, sondern schlicht und einfach grau. Ja. Und wir sind momentan auf einem Weg, da gebe ich ihm völlig recht. Und ich würde gerne noch eins ergänzen zu Herrn Dörr. Ich glaube nicht, dass es böse Menschen sind, die im Sportjournalismus unterwegs sind, sondern es sind Menschen, ich glaube auch noch nicht mal, dass die Leute alle mit einer Schere im Kopf rumlaufen und sagen, naja, weil wir die Rechte haben, müssen wir jetzt alle ganz nett und freundlich zu denen sein. Sondern ich glaube tatsächlich, es ist ein Problem der Sozialisation des Sportjournalismus. Der Sportjournalismus ist über Jahrzehnte, genauso wie das im Motorjournalismus der Fall war und wie es im Reisejournalismus der Fall war und Teilen auch im Musikjournalismus, ist etwas, was mit der Faszination des Objektes, über das man berichtet, zu tun hat. Und dass da die Nähe ein Stück weit ein Problem darstellt und dass Leute, ich kann mich genau erinnern, vor 20 Jahren, wie ich irgendwann mal eine Kollegin fragte, ob sie denn über einen deutschen Diskuswerfer berichten würde, wenn der denn nun irgendwann mal des Dopings überführt würde, und sie mir die Antwort gibt, ja, sie schaut ihm so gerne zu, wenn er den Diskus wirft, das wäre schwer für sie. Und da habe ich gesagt, so offen frappierend diese Antwort war, so entlarvend war sie gleichzeitig wieder, weil sie gezeigt hat, dass das Sujet des Journalismus und das Handwerk des Journalismus und das Sujet des Sports zwei Dinge sind, die offensichtlich ab und zu in einen Interessenkonflikt stoßen. Und deswegen glaube ich, liegt es eben überhaupt nicht daran, dass Leute korrupt sind oder sowas, sondern sie glauben an halt die Begeisterung dieses Sujets. Und wenn man die Sportschau-Redaktion in Köln sieht, die jedes Wochenende am Samstag eine Fußball-Bundesliga-Sendung um 18 Uhr auf die Beine stellt, da kommen viele Leute aus dem privaten Sektor. Die kommen früher von Sat.1 oder weiß ich, wo die herkommen. Die sind daran gewohnt, die sind ein Produkt zu verkaufen.
Aber sorry, es ist auch nicht Sinn sozusagen der Berichterstatter, dass ein Opernfan über Opern berichtet. Oder wie man heute bei den Literatursendungen immer Leute hat, die schon Fan von Walser sind. Und quasi
Thomas Kistner, der von der Süddeutschen Zeitung, hat diesen schönen Satz gesagt, den ich immer gerne zitiere, auch wenn er manchen Leuten nicht gefällt. Und natürlich auch sehr zugespitzt ist, das weiß ich wohl, der hat mal irgendwann gesagt, dass viele Sportjournalisten es Fans sind, die es über die Absperrung geschafft haben. Das hört sich jetzt richtig böse an und so, es ist natürlich in der Zuspitzung auch übertrieben. Also ich glaube, dass Dieter schon gerade der Kampf spielt.
Glaube ich nicht, der ist ganz gelassen.
Was ich nur sagen will, ist, dass da ein Stück weit was dran ist. Das ist einfach so, wenn man ehemaliger Sportler ist und plötzlich Sportjournalist wird, weil man es ganz toll findet, dass man in diesem Sujet drin bleibt, dass man da eine Schere im Kopf haben kann, einfach nur aus der eigenen aus dem eigenen Erwachsenwerden heraus, kann ich menschlich völlig verstehen. Das Problem ist nur, das kann ja kein Kriterium für die Art und Weise sein, wie man einen Job ausführt. Das finde ich schwierig.
Sie wollten einsteigen, oder?
Nein, ich wollte vorhin bei Professor Dürr einsteigen. Ja. Das hat sich jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich widerspreche ungern, aber natürlich der Fußballbereich, der professionelle Fußball und der gesamte Markt wächst immer weiter in der Breite und zwar eklatant. Sie haben völlig recht. Ich glaube auch, das habe ich vorhin auch gesagt, die Tiefe verloren geht. Also die Wechselbereitschaft unter dem Verein wird deutlich höher. Und ich bin gespannt, wie sich der Zuschauer perspektivisch zum linearen Stadionerlebnis verhält. Also es wird sicherlich eine Herausforderung für die Vereine sein. Was ich aber auch mal sagen möchte für den Fußball, das ist eine Sportart, die sich aus dem Markt heraus selbst trägt. Also die Gelder, die dort vorhanden sind, die generiert der Fußball selbst. Also der gestaltet den Markt. Das ist schon mal anders, ein eklatanter Unterschied zu vielen anderen Sportarten. Und was Sie gerade gesagt haben über die Fußballberichterstattung, habe ich einfach tatsächlich eine andere Meinung. Ich finde auch all diese Interviews, die nach den Spielen stattfinden, komplett verzichtbar, also weil es einfach nichts Substanzielles hervorbringt. Aber ich fände es auch völlig falsch, an dieser Stelle ethische Diskussionen mit Spielern darüber zu führen, warum sie welche Ablösesumme gekostet haben. Also,
da hätten Sie mich missverstanden. Also ich finde es durchaus interessant, wenn kundige Sportreporter ein Spiel danach analysieren. Da gibt es durchaus für denjenigen, der selber mal Fußball gespielt hat, ich habe auch mal ein bisschen gespielt, interessante Ansätze. Aber die Interviews, wie gesagt,
das ist zum Beispiel etwas, was ich auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mir anders erwarten würde. Es gibt ja so eine Falance der Praxisexperten, ehemalige Spieler, die über Fußballspiele reden, die aber nicht zwangsläufig auch wirkliche Experten sind. Also ich glaube, das Expertentum begründet sich in der Regel aus anderen Dingen, als mal eine Ecke am Betzenberg getreten zu haben.
Aus welchen Kriterien würden Sie sehen?
Na, tatsächlich eine intensive, auch theoretische Auseinandersetzung mit dem Spiel als solchen. Also Kompetenzen erwirbt man sich auch durch andere Dinge als durch Erfahrungswissen. Und aber bei uns ist einfach, Erfahrungswissen schlägt alles. Und übrigens gab es ja auch mal eine Ära, in der nur Trainer wurde, wer irgendwann mal Europameister geworden ist. Glücklicherweise sind wir inzwischen in einer Phase, in der Ausbildungstrainer im Trend sind. Ja. Das ist relativ wichtig, weil nur weil sie mal ein guter linker Verteidiger waren, haben sie keine didaktische Kompetenz, sie haben keine psychologische, sie können nicht Menschen führen und viele von diesen Trainern konnten nicht mal von Menschen reden. Aber das ist inzwischen anders. Inzwischen machen das Leute, die das gelernt haben. Das ist gut. Deshalb, es gibt auch in all diesen Bereichen positive Entwicklungen. Nur, das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, wenn wir schon permanent damit konfrontiert sind, dass alle Spiele hoch und runter analysiert werden müssen, dann wenigstens von Leuten, die wirklich mal einen Aspekt in einem Spiel sehen, der mich bereichert, wenn ich hinterher mir das schon noch anhöre.
Jetzt wird Herr Groschwitz wahrscheinlich sagen,
Sie
sind nicht der Normalzuschauer.
Weil da ist ja so viel zusammengekommen. Nein.
Dann machen Sie es kurz.
Spaß beiseite. Herr Dörr, Sie wissen, ich schätze Sie mindestens genauso, wie Sie mich schätzen.
Nicht schlecht.
Aber dennoch, ich glaube, Sie machen es sich zu einfach, wenn Sie jetzt die Sportberichterstattung trennen, auf der einen Seite die Öffentlich-Rechtlichen mit gewissen ethischen Prinzipien, Erwartungen und so weiter und auf der anderen Seite die Privaten und da ist eigentlich vollkommen egal, wie die berichten. Da macht man sich zu einfach, vor allen Dingen in der Perspektive, wir wissen doch alle nicht und der Sportrechtemarkt ist ja angesprochen worden, wie sich das in der Zukunft verlagern wird. In der Zukunft werden ARD und ZDF vielleicht nicht mehr bei den großen Sportrechten dabei sein, Olympische Spiele ist ja ein ganz aktuelles Beispiel, das wird dann eher von den Privaten übernommen. Und da müssen Sie doch auch Maßstäbe anlegen, wie man journalistisch sauber und korrekt über gewisse Ereignisse berichtet. Also jetzt sozusagen, ARD und ZDF, die müssen aber gewisse Erwartungen bedienen und Vorstellungen erfüllen. Und auf der anderen Seite ist Wildwuchs bei den Privaten möglich. Da macht man es sich, glaube ich, zu einfach. Also entweder wir haben einen Sportjournalismus, der gewisse Standards hat, dann gelten diese Standards bitte aber für alle. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Sie haben davon gesprochen, und da gebe ich Ihnen im Grundsatz ja recht, dass es im Sportjournalismus oft anbiedernde Interviews, ich glaube, so haben Sie es formuliert, gibt. Ja, aber die gibt es in der Politik doch auch, oder? Ja, die gibt es doch in anderen Bereichen der Gesellschaft doch auch. Das ist doch kein Phänomen, des Sportjournalismus. Ja?
Das entkräftet
ein Sportjournalist, aber nicht. Ein Sportjournalist, und Hajo, da wirst du mir hoffentlich recht geben, ein Sportjournalist ist doch in einer ganz anderen emotionalen Situation. Wenn ein Wettkampf beendet ist, einer ist durchs Ziel gekommen, der hat jetzt einen großen Sieg oder eine große Niederlage erlitten oder erreicht, und den will man jetzt in einem Statement für die Zuschauer zu Hause zu einer Aussage bewegen. Dass diese Interviews genau in diesem emotionalen Moment nicht von einer ganz besonderen journalistischen Tiefe sind, das ist auch der Situation geschuldet. Man will doch in dem Augenblick, und ich würde da unterscheiden zwischen den Interviews, ich sage es mal für mein Medium und für meinen Sender gesprochen, in einem aktuellen Sportstudio, wo ich eine andere kritische Situation und Position erwarte von meinen Kollegen, als unmittelbar, wenn ein Schwimmer gerade im Becken bei den Olympischen Spielen versagt hat. Das sind andere Augenblicke und das sind auch andere Momente und da ist auch eine andere Form des Journalismus gefragt. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Anbietend im Sinne von simpel und nicht professionell darf nicht sein. Anbietend im Sinne von einen Gegenüber mal auflockern, ihn zu einer Aussage auch bewegen, das muss sein, aber unter dem Strich muss immer stehen, das muss journalistisch korrekt sein, das muss sauber sein und es muss auch immer, und auch das ist ein wichtiger Punkt, immer von Respekt getragen sein. Das ist der eine Punkt. Hajo, aus meiner Sicht ist es nicht verwerflich, wenn man als Sportreporter auch eine emotionale Nähe zum Sport hat. Dass man möglicherweise auch ein Fan des Sports ist, auch der Fan einer Sportart. Das Problem, es wird nur dann ein Problem, wenn man diese Distanz dann nicht mehr sich bewahrt für einen, ich sage es mal, journalistischen Einsatz. Das ist ja nur viele von uns sind doch, auch viele Sportjournalisten sagen doch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich lebe auf in diesem Sport. Dazu bekenne ich mich persönlich auch. Aber dennoch muss ich doch in meinem Handeln, in meiner professionellen Arbeit gewissen Prinzipien folgen. Aber ich darf trotzdem doch immer noch über den Zaun springen, ja, und ich darf trotzdem noch ein Fan sein und darf mich genauso freuen über ein Tor oder über einen Olympiasieg oder was auch immer. Das muss ich auch deswegen nicht abstellen.
Okay.
Ich hätte noch mehr, aber...
Ja, ich glaube, das wird später aufbewahren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, immer noch in die Schlussrunde gehen, wenn Sie Fragen haben oder etwas vertiefen wollen oder präzisieren wollen. Bitte schön, Sie zuerst.
Ein Aspekt würde mich stärker noch interessieren, der Wettbewerb. Ich fand das sehr interessant, dass also ein Radsportrennen ist langweilig, wenn man weiß, dass da gelobt wurde. Nicht? Und Doping ist einfach wettbewerbsverzerrend und das macht die Sache langweilig. Das kommt mir ein bisschen kurz.
Okay, alles klar. Bitte schön, kommen Sie mit dem Mikrofon, dann kann man besser verstehen. Ja, die zweite Reihe. Ja, genau, danke.
Erst muss ich sagen, ich freue mich persönlich für Hajo Seppelt, dass er nicht mehr belächelt oder ausgegrenzt wird, wie vor 10, 15 Jahren und jetzt auch sogar Preise kriegt für die schwierige Arbeit. Hajo Friedrichs-Preis, zufällig der gleiche Vorname. Friedrichs hat gesagt, zum Johnston gehört überall dabei sein, nirgends dazugehören. Das hat ja nicht immer geklappt, haben Sie ja schon gesagt. Mir fällt auf, dass Doping ja nicht nur im Sport gibt, sondern auch zum Beispiel Automobilindustrie und witzigerweise sind gerade zwei von den Vereinen, also Volkswagen und die Stadt dazu, ganz weit hinten in der Tabelle. Bei Ingolstadt ist es genauso mit Audi, ob das Zufall ist oder wer das entscheidet, weiß ich nicht. Bei Bayer Leverkusen mit Monsanto, die ja auch Dopingmittel herstellen, hat es noch nicht geklappt. Ich als Fußballfan finde es schade, dass manche Veranstaltungen im Fernsehen nur Fußballveranstaltungen sind. Die Sportschau samstags ist eigentlich eine Fußballschau und selbst ZDF, also Sportstudio und Sportreportage sind 70-80% Fußball. Bei Olympia sieht man Sportarten, weil sie Quoten bringen und weil sie Medaillen bringen. Kanu sehe ich da, dass ich Rudern, dass ich Hockey, das sind Spieler oder Athleten, die verdienen fast nichts, die müssen noch arbeiten, während Fußballer verdienen dann 3 Tagen, was eine Krankenschwester im ganzen Jahr verdient, die über die Relation kann man reden. Also das ist eine Sache, über die man reden müsste und ich finde, man könnte wieder ein bisschen mehr von anderen Sportarten zeigen. Und jetzt die Sache okay. Zu Ihrem...
Ich glaube, das ist ein 3-Frage-Komplex, die können wir gar nicht alle behalten.
Einsatz zum Doping freigeben. Wer mal mit Andreas Krieger gesprochen hat bei einem Anti-Doping-Kongress, der früher Andrea Krieger hieß, DDR, Kugelstoß, Heidi. Weltmeisterin Heidi. Und so weiter.
Heidi Krieg.
Heidi Krieg, Entschuldigung. Weltmeister, Olympiasieger und so vollgestopft worden ist gegen ihren Willen damals, dass sie gesundheitliche Schäden hat, der müsste sich auch klarer und krass gegen das Doping aussprechen.
Okay. So eine andere weitere Meldung oder sonst haben wir jetzt diese, vielleicht antworten Sie mal auf diese Breite. Es gab ja auch schon Beschwerdebriefe von Wintersportlern an ZDF und ARD vor 4 Jahren. Die haben gleich von ihren Verbänden einen aufs Dach gekriegt, weil sich beschwerten, sie werden nicht beachtet. Warum tut sich da nichts?
Der Wintersport ist der Letzte, der sich beschweren dürfte. Denn wir berichten sogar mehr über den Wintersport als über Fußball. Tatsächlich ist der Prozentsatz deutlich höher. Weil Sie die Sportschau angesprochen haben, das ist übrigens auch eine lange Diskussion immer wieder mit den Gremien. Jetzt, die Sportschau tatsächlich zeigt überwiegend Fußball, aber nicht nur. Also ich weiß zum Beispiel, dass in der Oktober-Sportschau war Beachvolleyball drin, wir hatten Handball drin, Basketball drin.
Samstag nicht. Wir reden von der Samstag-Sportschau.
Ja, achso, drin von der, okay.
Eine halbe Stunde Samstag sind 2 Stunden. Das ist Fußball, eine Stunde auf Fußball.
Okay.
Ja, richtig. Nur mit ihrer
letzten Aber die Sportschau ist ja insofern mit Sicherheit ein fußballlastiges eine fußballlastige Sendung, die aber auch wirklich dafür steht. Aber ansonsten, ich will Ihnen die Zahlen gar nicht alle vorbeten, aber tatsächlich ist es so, dass wir im Ersten über 50 verschiedene Sportarten berichten, in der gesamten ARD über 100 verschiedene Sportarten, eine Vielfalt, die Sie eigentlich sonst nirgendwo finden. Nichtsdestotrotz ist der Fußball etwas, was auch als extrem prominent wahrgenommen wird. Wenn man allerdings die Medienforschungsdaten anschaut, dann macht der Fußball etwa 20-25% der Sportsendezeit aus. Also das ist auch eine gewisse selektive Wahrnehmung. Und dann kommt eben immer noch auch das eine hinzu, das Interesse ist einfach wahnsinnig hoch. Und noch etwas, wir versuchen schon auch, andere Sportarten mit dem Fußball, mit dem Spitzensport mitzuziehen, gerade bei den olympischen Sportarten, weil Sie Kanu angesprochen haben, da sind es noch eine ganze Reihe mehr, die normalerweise nicht so im Fokus stehen, die man sehr gut in der Olympiade mitziehen kann und die wir auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist auch ein Unterschied, während des Jahres begleiten, also nicht nur während der Olympischen Spiele. Und wir haben auch versucht, den einen oder anderen Sport neben dem Fußball etwas höher zu machen. Also Biathlon ist ganz sicher überhaupt erst so erfolgreich geworden, weil wir es dann auch ziemlich viel übertragen haben. Wir haben es mit Handball versucht, da haben wir allerdings ein Rechteproblem mit dem rechtevergebenen beIN Sports. Wir versuchen es immer wieder mal mit Basketball, aber es ist gar nicht so einfach. Und insofern, ich würde Herrn Dörr mit dem gesellschaftlichen Auftrag, Besonderheit, überall wirklich zustimmen. Und falls Sie recht hätten, dass sich vielleicht die Leute ein bisschen vom Fußball abwenden, ich fände das toll, weil es nämlich dann viel leichter wäre, diese gesamte Bandbreite abzubilden. Es hat ja wirklich etwas damit zu tun, dass in Deutschland Fußball das gesellschaftliche Ereignis auch jedes Mal ist. In den USA ist es Football oder es ist Basketball.
Okay. Ich würde aber gerne. Ja, Frau Kraus hat ihr letztes Statement, danach kommen Sie. Geht das, weil sie dann auch einen anderen Termin hat? Frau Kraus, wie erklären Sie sich von der Außenperspektive, dass diese Monokultur oder der Eindruck der Monokultur bleibt? Warum ist die Vielfalt anderer Sportarten nicht gegeben in der Darstellung?
Nein, das ist gar nicht so eine Außenperspektive. Ich komme aus dem Fußball, deshalb, ich kann das verstehen. Ich finde auch gut, dass wir das haben. Also ich finde auch gut, dass der Fußball hierzulande so ein gesellschaftliches Ereignis ist. Ich finde es großartig, was passiert rund um Welt- und Europameisterschaften. Ich finde all die Themen, die damit zusammenhängen, wichtig für so eine Gesellschaft. Ich finde es wichtig, der Gesprächsstoff, der zunehmend auch über alle Schichten und Milieus hinweg durch den Fußball gegeben ist. Dass andere Sportarten dabei hin runterfallen, ist einfach so, wenn ein so dominantes Thema besteht. Ich glaube, wir haben ansonsten tatsächlich überall eine Highlight-Berichterstattung, also Olympische Spiele oder...
Highlight heißt
besondere Ereignisse. Also Handball zum Beispiel, glaube ich, 13 Millionen Zuschauer, 40% Marktanteil, als die Handballnationalmannschaft so erfolgreich gewesen ist gerade. Also auch so ein durchaus nationales Thema, großes Ereignis. Aber ansonsten im Regelbetrieb etabliert sich weiterhin keine Sportart neben dem Fußball in einer adäquaten Weise, was auch damit zu tun hat, dass die großen Protagonisten dann häufig fehlen. Also das orientiert sich daran. Ich glaube aber aber auch durchaus, dass die Sportarten gefordert sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch wirklich Geschichten hervorzubringen und Geschichten zu erzählen. Weil wenn ich mich selbst als Rezipientin, ich bin Sportlerin, ich bin leidenschaftliche Sportseherin, aber ich gucke es eben dann am liebsten, wenn ich Geschichten damit verbinde. Und da sind eben dann auch die Sportler und Sportarten gefordert, sich entsprechend zu inszenieren, wenn wir schon in einer so medial fokussierten Gesellschaft und Landschaft leben.
Okay, schöne Brücke, Frau Kassel. Sie müssen sich mehr inszenieren, um besser vorzukommen mit dem Kanufahren.
Ich glaube, die Kanuten waren mega erfolgreich und es waren sicherlich bei allen Zuschauern angekommen. Ein Punkt, der mir wirklich Bauchschmerzen macht, das tut es bei allen Athleten, die eben aus dem organisierten Bereich kommen, ist wirklich, aber ich denke, das bedingt sich, das haben Sie eigentlich jetzt auch schon angedeutet, Frau Kraus. Die Disziplinen und die Wettkampfformate müssen sich möglicherweise anpassen, also attraktiver werden für den Zuschauer. Und der Biathlonsport ist eigentlich auch nur fernsehträchtig geworden, weil Formate wie die Verfolgung oder der Sprint eben jetzt ergänzt wurden im Programm und auch olympisch wurden. Das heißt, sowohl die Spitzenverbände national und international müssen da über sich nachdenken, über ihr Reglement, aber auch die Medien spielen da ja eine entscheidende Rolle. Wie nehme ich das Format auf und wie setze ich es nachher um im Format? Das bedingt sich und hier erwarten wir einfach, und ich glaube, wir bilden einfach die Breite des deutschen Sportes ab, im organisierten Sport, dass man da vernünftig miteinander redet und möglicherweise auch Formate schafft, wie im Wintersport, auch gerade in der Übertragungssequenz. Und genau. Der zweite Punkt, der mir eben wirklich, ich will nicht sagen fast aufgeschlossen ist, Sie sagten eben 250 Millionen Euro Übertragungsrechte, richtig?
Alles.
Nein, für den gesamten Sport, also Sportproduktionskosten auch.
Ich möchte nur gegenüber
Fernsehen, Hörfunk, okay. Alles.
Ich stelle nur mal gegenüber, wir unterhalten uns gerade in Deutschland brandaktuell über die Reform. Da sprechen wir über 160 Millionen Euro. Also was ich damit sagen möchte ist, der Invest durch den Bund in den Sport ist geringer als die Kosten, die Sie im Prinzip für die gesamte Produktion haben. Okay.
Aber ich wundere mich schon, dass Sie auf Frau Kraus nicht negativ reagiert haben im Sinne, Sie sollen die Storys liefern als Sportler. Das ist doch eigentlich eine unglaubliche Degradierung auch der Sportler, dass sie das auch noch machen sollen. Sie sollen Höchstleistung bringen und dann noch die Storys liefern für die Medien. Ist das nicht ein bisschen viel?
Also das ist sicherlich gerade die Anforderung an den Fußball, weil sich da durch auch die Medien diese Formate so erstellt haben, so gebildet haben. Die Stories erzählen ja die Medien. Wenn Sie aber genauer hinschauen in den organisierten Sport, was da für Köpfe und Charaktere, was da für Menschen dahinter stecken, da werden Sie noch viel, viel mehr entdecken.
Okay, also gut.
Die Stories machen nicht nur die Medien, sondern Sport ist per se ein sehr emotionales Sujet. Und ich meine, wir wissen ja auch, warum manche Sportarten schwierig sind und manche einfacher auch in der Übertragung oder auch als von A bis C wertig hat. Meine, wir sehen es bei der Formel 1, in dem Moment, wo keine deutschen Fahrer mehr dabei sind, wird es schwierig in der Resonanz, wird es schwierig mit dem Interesse. Und natürlich, Sport ist eben auch immer eine Identifikationssache, ein Mitfiebern, deswegen sind natürlich auch Mannschaftssportarten besser geeignet, aber etwas, was wir ja auch zum Beispiel versuchen, wir sind ja mit den Sportverbänden viel im Gespräch, wie kann man denn gerade auch Sportarten, die noch nicht so populär sind, also zum einen mitnehmen, in die noch in wirklich sehr publikumsattraktiven Sportarten. Das erfordert aber auch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich, wann habe ich denn ein Spiel, ja? Wann habe ich denn einen Wettkampf. Wenn wir jetzt anfangen würden, sozusagen wild im öffentlich-rechtlichen Programm Sendeflächen freizuräumen, gäbe das sicherlich wieder ganz viel Protest von anderen. Und was wir schon auch versuchen, war zum Beispiel jetzt über den Sommer zu versuchen, Sportarten, die allein nicht funktionieren, Rudern, Bogenschießen, Kanu, dafür zu versuchen, die irgendwie auch zusammenzubinden, um wieder so eine Art Ereignis daraus zu machen, außerhalb von EM und WM. Also ich glaube, die Bemühungen sind da, aber wie Sie richtig gesagt haben, es braucht dann schon auch von beiden Seiten.
Also vielleicht noch mal eine kurze Spiegelung aus der Redaktionspraxis. Woran liegt das, dass dieser wahnsinnige Tunnelblick auf Fußball und die großen Events da ist? Warum gibt es nicht in den Redaktionen dieses journalistische Prinzip, auch diese Vielfalt per se abzudecken? Woran liegt das?
Wie gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist der menschliche Faktor. Ja,
genau. Der menschliche Faktor.
Ja, ganz simpel. Es ist ja, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass die Menschen absichtlich irgendwas versuchen, unter der Decke zu halten. Was passiert bedauerlicherweise gelegentlich übrigens auch, muss man ja auch mal sagen.
Also es Leute gibt, die mir sagen, dass, also habe ich nicht vor nicht allzu langer Zeit erlebt, die mir sagen, dass eine Fußballrecherche zum Thema Doping möglicherweise nicht in eine Samstagssportshow passt.
Ja,
so ist es die Wahrheit. Und aber, die Wahrheit gehört in die Welt.
Aber,
nichtsdestotrotz, und nichts, ja, so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Nicht, und nicht ein Jota anders.
Okay.
Ja, ich schütze nicht das System, sondern ich versuche, diesen Beruf zu schützen. Und, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man den Menschen nichts Böses unterstellen kann. Ich bin übrigens auch Dieter, wenn ich das sagen darf, natürlich der Auffassung, dass ein Sportereignis eine Dramatik an sich beinhaltet und dass der Reporter selbstverständlich die Dramatik des Ereignisses angemessen auch als Reporter darstellen soll. Wenn es dramatisch ist, dann muss er eben seine Stimme erheben. Die Frage ist halt nur, ob er sich mit dem Thema oder mit dem Sujet gemein macht. Das ist der entscheidende Unterschied. Und da, glaube ich, gibt es leider Sündenfälle in der Vergangenheit, unter anderem manchmal auch eine, wie ich finde, zu starke Deutschtümelei, wo ich glaube, dass das gar nicht notwendig ist und wir ein Stück weit auch mal zurückrudern können. Aber das ist jetzt am Rande bemerkt. Es liegt schlicht und einfach daran, dass wir es einfach so gewohnt sind, nach immer den gleichen Schemata Sportsendungen zu machen. Also wenn man sich mal Sportsendungen in den dritten Programmen anguckt, wird man feststellen, dass ganz häufig immer die gleichen Themen in den letzten 30 Jahren, man kann es eins zu eins abrufen, da wird gemacht in Berlin, Alba, Eishockey, in München werden die lokalen Sportvereignisse, Vereine betreut. Es gibt aus meiner Sicht keine kreative Herangehensweise an das Sujet Sport als Kulturgut. Und Sport ist ein Kulturgut, was von immerhin 27 Millionen Mitgliedschaften in Deutschland betrieben wird. Das darf man nicht vergessen. Und der Erfolg, das muss ich ein bisschen pro domo reden, ist aber halt so, des Westdeutschen Rundfunks mit seiner Sendung Sport in Zeit, die ungefähr ähnliche Quoten bringt wie die dritten Programme, wo man ja immer sagt, ja, das ist ja eigentlich ein Sport, den keiner sehen will, muss einem nochmal zu denken geben, ob möglicherweise die Hintergrundberichterstattung, die viele als sperrig immer betrachtet haben, ob die wirklich so unattraktiv ist, sondern ob es nicht sogar einen Mehrwert schafft fürs Publikum, wenn das Publikum anders sozialisiert wird. Also insofern, ich mache den Kolleginnen und Kollegen keinen Vorwurf, aber sage halt, dass sie sich nicht wundern dürfen, wenn man halt 30 Jahre lang das so betrieben hat, dass man natürlich verständlicherweise Umstellungsschwierigkeiten hat, sich auf eine völlig andere Herangehensweise des Sujets zu verständigen.
Er fühlt sich absolut verstanden.
Ja, absolut. Also wenn Hajo einfordert, und ich schätze ihn sehr, wenn einfordert, wir sollen doch bei der Wahrheit sein und einfach die Wahrheit benennen, dann gehört zur Wahrheit aber auch Folgendes. Erstens, ARD und ZDF haben den Auftrag, die Vielfalt des Sports abzulichten. Das tun wir. ARD und ZDF haben nicht den Auftrag, über alle Sportereignisse live zu berichten. Fakt ist doch auch, es gibt Sportarten, die haben eine sensationelle Aufmerksamkeit bei Olympischen Spielen. Bogenschießen, ja, Pistolenschießen, bedingt durch die Zeitverschiebung und so weiter, waren zur deutschen Primetime zu sehen. Wunderbar, Beachvolleyball, alles super. Das ist aber nicht der Alltag. Der Alltag in der Sportberichterstattung sieht eben so aus, dass die vermeintlichen Sportarten, die auch immer sich bei uns beschweren, ich sage jetzt mal Tischtennis, Kunstturnen und andere, sie kämen zu wenig im Programm vor, kein Interesse finden bei den Zuschauern. Und wir können doch nicht, das haben wir jahrelang gemacht, wir können doch nicht über Sportarten berichten, über Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, große Turniere in Deutschland, die nicht erfolgreich sind, das heißt vom Zuschauer nicht angenommen werden. Und das sage ich noch einmal, wir sind mit unserer Programmstruktur und unserem Programmauftrag den Zuschauern gegenüber verantwortlich. Und wir können doch nicht Dinge senden, die erkennbar nach einer gewissen Erprobungsphase und Testphase nicht angenommen werden. Das geht nicht. Nächster Punkt zum Thema Wahrheit. ARD und ZDF sind keine Sportsender. Sie haben den Auftrag, alle gesellschaftlichen Themen abzulichten. Und da ist der Sport nur ein kleiner Teil. Und immer in dem Augenblick, wo Sie mit einer Sportsondersendung ins Programm wollen, verdrängen Sie erst einmal anderes Programm. Sie verdrängen die Kultur, die Politik, die Wissenschaft, was auch immer. Oder jüngstes Beispiel im ZDF mit unserer Tennisübertragung vom ATP-Finale mit Frau Kerber, die Umwelt. Dann entfällt eben mal eine Umweltsendung. Und dass diese Sendungen und diese Sendeformate nicht begeistert sind, wenn der Sport immer anklopft und sagt, wir möchten aber jetzt Frau Kerber beim WTA-Finale zeigen, ist doch verständlich. Wenn wir dann anklopfen, dann gibt es ganz klar, und das ist natürlich so auch bei ARD und ZDF, eine Konkurrenzsituation. Dann müssen wir erfolgreich sein. dann müssen wir mit dem, was wir an Sport anbieten, erfolgreich sein. Sind wir es nicht, dann werden wir in Zukunft möglicherweise über das eine oder andere nicht mehr live berichten können. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das haben Eurosport, Sport 1 und wie sie alle heißen, eben einfacher. Das sind Sportsender und die haben nur eine Philosophie. Das gehört eben auch dazu. Und natürlich war für ARD und ZDF das Abenteuer WTA-Finale von Frau Kerber kein Erfolg. Es wurde von uns erwartet, die Öffentlich-Rechtlichen wurden gedrängt, sie müssen darüber berichten. Wir haben es getan. Warum durften wir es? Warum konnten wir darüber berichten? Weil der originäre Rechtehalter, nämlich Sat1 und Pro7, gesagt hat, wir machen das nicht. Das ist nicht von Erfolg gekrönt. Ist für uns nicht von Interesse. Also haben wir es gemacht. Aha. Und diese auch wirklich tolle Leistung von Frau Kerber, diese tollen Leistungen, die Frau Kerber in diesem Jahr erreicht haben, wurden ihr nicht gedankt, das sage ich sehr deutlich, wurden ihr nicht gedankt durch die Tennisfans, die dann einfach mal eingeschaltet haben, als sie es frei empfangbar in einer großen Programmfläche haben konnten. Sie haben es nicht getan. Okay. Das heißt also, noch einmal, es gibt eben Sportarten, die werden auch auf Dauer hinaus im Alltag keinen Programmerfolg haben. Das müssen Sie anerkennen. Da gibt es das Spezifikum, die Faszination Olympia. Da ist auch Curling hochinteressant für den deutschen Fernsehzuschauer. Nichts gegen Curling, aber eben nicht im Alltag. Und ich sage auch nochmal, und das jetzt in Richtung der Sportverbände, kein Verband und kein Sport und keine Sportart sollten sich dadurch definieren, was sie an Einschaltquoten bzw. an Sendezeiten haben. Jede Sportart sollte einen Wert aus sich selbst heraus haben. Und die jungen Leute, die zu einer Sportart gehen, gehen doch nicht oder begeben sich nicht zu einer Sportart und sagen, ich möchte aber in 10 Jahren dann im Fernsehen sein, sondern weil die Sportart für sie attraktiv ist. Und auf diese Werte sollten sich viele Sportarten zunächst einmal besinnen, bevor sie sich über uns beschweren.
Unser gemeinsamer Chef, lieber Dieter, vor 20 Jahren, Jochen Sprenzel, hat einen sehr klugen Satz gesagt. Er sagte nämlich, Sport live, und ich rede von Sport live, muss eine gewisse Quote machen. Sport an sich im Programm muss nicht unbedingt Quote machen. Und das, finde ich, sagt alles. Ja, natürlich können wir nicht 2 Stunden Tischtennis übertragen, wenn keine Sau zuschaut.
Das sagst du dem Tischtennisverband aber.
Ja, das würde ich ihm auch sofort sagen. Ja, es gibt aber natürlich, deswegen völlig zu Recht, was Frau Farb sagt, diese Idee, Sportereignisse zu bündeln, ja, ist ja keine schlechte, ehrlicherweise, weil sie sich an dem olympischen Modell orientiert, nämlich dass alles komprimiert dargeboten wird.
Okay. Ich würde gerne ergänzen, eben auch mit Blick auf die US-Wahl gerade noch mal ein paar Fakten und nicht nur Gefühltes beitragen, nämlich das, was jetzt auch schon angesprochen worden ist, eben Sport ist nur ein Teil der Lebenswirklichkeit, wenn auch ein verdammt wichtiger. Also in der Lebenswirklichkeit der Deutschen hat Fußball und hat aber auch Sport überhaupt in der Welt einen ganz großen Stellenwert. Vergleichen damit, welchen Stellenwert für die Menschen hat, bilden wir eigentlich vergleichsweise wenig davon ab. Also auch von der Zeit her, denn tatsächlich, auch wenn es wahrscheinlich gefühlt wieder anders ist, selbst in den Sportjahren, also in den Jahren, das sind immer die geraden Jahre, in denen es Olympische Spiele gibt oder Fußball eben oder WM, macht die Berichterstattung über den Sport, also die Live-Berichterstattung vom gesamten Programmvolumen zwischen 6-8% aus. Ja? 6-8%. Und wir haben uns als ARD im Übrigen auch selbst eine absolute Obergrenze gesetzt, maximal 10% der Sendezeit soll Sport betreffen. Das könnte man jetzt auch kritisieren und sagen, wieso, Sport ist doch viel wichtiger in der Gesellschaft als nur 10%. Aber eben, weil unser Programmauftrag auch viel, viel breiter ist.
Und Ende des Jahres löst sich auch dieses Transparenzproblem, weil ja der Programmdirektor angekündigt hat.
Nein, die ARD-Vorsitzende.
ARD-Vorsitzende hat angekündigt, sie will ja wirklich auch die Sportrechte, Etats, will alles genau veröffentlichen. Und dann wäre das Problem doch gelöst und alle wären zufrieden. Und ich vermute, es gibt gar kein großes Theater. So wurde es doch angekündigt.
So wurde es nicht angekündigt. Das haben Sie jetzt wiederum, wenn man jetzt beim Gefühlten oder wie man es gerne hören würde. Ich kenne meine ARD-Vorsitzende ganz gut und ich bin mir ganz sicher, dass sie nicht gesagt hat, dass sozusagen die Sportrechte im Einzelnen veröffentlicht werden. Wir bemühen uns wirklich in dem Vorankommen in Transparenz, auch was Professor Dörr angesprochen hat. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hier sicherlich in einer besonderen Verpflichtung. Er ist auch eine besondere Einrichtung, aber er ist trotzdem auch an die ganz allgemeinen Gesetze gebunden. Er muss das Wettbewerbsrecht beachten, er muss Vertragsrechte beachten, er muss auch das Kartellrecht beachten. Und diese Grenzen sind wirklich für uns auch ein Maßstab. Deswegen, das ist ja auch bekannt, wir haben Professor Kirchhoff gebeten, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, wie es auch schon mal ich gelesen habe, unterstellt wurde, dass er uns sozusagen die Schlupflöcher aufzeigt oder zeigt, wie weit wir intransparent sein dürfen. Nein, ganz im Gegenteil. Um uns zu zeigen, was ist rechtlich notwendig, aber was können wir auch rechtlich machen? Weil nämlich schon auch da sicherlich eine Mentalitätsumschwung ist, vielleicht noch nicht in allen Köpfen, über das absolut zwingend Notwendige wirklich hinauszugehen und so weit zu gehen, wie es irgendwie möglich ist. Weil auch ich persönlich glaube, und da bin ich nicht die Einzige in der ARD, dass uns das gut tut, hier weiter zu gehen, als wir müssen.
Ja, aber trotzdem, dafür sind Sie.
Ja, absolut. Aber trotzdem, aber auch die Erfahrung, wir haben inzwischen, und ich glaube, die wenigsten von Ihnen wissen das hier, wir haben auf ARD.de unglaublich viel veröffentlicht zu dem, was wir ausgeben in einzelne Bereiche. Ja. Da ist Sport drin, da ist aber auch Fiktion drin. Wir haben den Produzentenbericht, was kostet ein Tatort, was kostet eine Minute in der Tagesschau und so weiter. Das ist da alles drin. Die wenigsten Leute wissen das und wissen Sie das Erstaunlichste, aber lassen Sie mich das noch kurz, kurz sagen.
Ja.
Wir haben damals auch gedacht, wenn wir das dann mal alles online stellen, dann wird das wahrscheinlich in der Presse groß aufgenommen werden. Das, was tatsächlich der Punkt war, dass genauso weiterhin die verschiedenen Printjournalisten anriefen und sagen, jetzt mach doch das endlich mal transparent. Es wird eben dann, manchmal ist es vielleicht noch so, ich finde auch, wir müssen das mehr bewerben. Ich versuche das ja gerade, ich mache gerade so ein bisschen Werbung für unsere Transparenzbemühungen. Schauen Sie mal danach, aber das ist gar nicht so einfach, das dann auch zu vermitteln, weil nämlich auch das eine schöne Geschichte ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk will so gerne intransparent bleiben.
Übrigens, ich glaube aber, dass Sie vielleicht in einem Tunnel sind, der vollkommen falsch ist, wenn Sie Ende des Jahres alle einzelne Sportrechte bekannt geben.
Und auf die Plattform. Nein, du willst doch nicht, das habe ich ja nicht gesagt.
Wenn, ich habe ja wenn, konditional. Ich sage Ihnen, es würde niemand interessieren. Das ist das Verrückte dabei.
Glaube ich nicht. Also spätestens unter Vertragspartner würde das verdammt interessieren.
Also ich habe eine andere Position, weil es gibt folgende Erfahrung. Wenn dann nach vielen Transparenzfragen endlich was veröffentlicht ist, ist die Zivilgesellschaft immer ganz ruhig.
Ja, aber es geht ja nicht.
Das interessiert sie gar nicht. Okay, aber wir müssen leider das Informelle nachher rausfinden. Ich kriege schon ein Zeichen von Frau Dr. Dömer. Aufhören, weil alles ist viel zu langweilig. Aber ein Wunschkonzert zum Schluss noch. Jeder darf seine größte Priorität, was sich ändern muss, bezogen auf Transparenz und Sportrechte sagen. Herr Dörr, was ist Ihr Traum, wenn Sie nachts noch mal aufwachen in Saarbrücken? An was denken Sie? Was hätten Sie wirklich, welchen Wunsch hätten Sie gern erfüllt?
Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk viel offensiver mit seinen wirklich großartigen Produkten wirbt, dass er wirklich Transparenz sich auf die Fahnen schreibt, weil er der Gesellschaft gehört. Ich bin, Frau Farb, übrigens doch deutlich kritischer, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk so sehr transparenzoffen ist in seiner Gesamtheit. Das muss er viel deutlicher machen. Und er muss deutlich machen, wie wichtig er ist, und da bin ich jetzt weg vom Sport, für die Demokratie und für die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft, zu der auch der Sport gehört, aber nicht in erster Linie.
Herr Kruschwitz, Sie haben vor Ihrer Pensionierung in Anführung noch einen Wunsch, den Sie sonst niemandem so erzählen. Nicht jetzt heute die Diplomatie und diese perfekte Interpretation der Sache. Was liegt Ihnen auf der Seele? Was hätten Sie wirklich gerne noch geändert im Sport, im Journalismus?
Also ich würde mir wünschen, dass die Sportberichterstattung der öffentlich-rechtlichen Anstalten, egal ob es jetzt sich um Olympische Spiele handelt oder andere Großereignisse oder auch um den Alltag, dass die Kritik an dieser Berichterstattung nur von sachlichen Kriterien getragen wird und auch mit Respekt den Kollegen gegenüber umgegangen ist. Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, um es einfach nur kurz zu erklären, was meine Kollegin Claudia Neumann aushalten musste, als sie bei der Fußball-Europameisterschaft wagte, ein Fußballspiel der Männer zu kommentieren, ist sowas von unterirdisch gewesen, dass man an der Gesellschaft zweifeln kann.
Ja, ja? Ist doch gut so.
Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leistung aller Kolleginnen und Kollegen ausschließlich nach sachlichen Kriterien bewertet werden und auch von Respekt getragen.
Okay. Frau Kassner, Ihr Traum politisch mit Ihrer neuen Initiative mit den Athleten, haben Sie irgendeine Idee, was Sie wirklich umtreibt?
Ja, natürlich.
Nämlich welche?
Auf Augenhöhe mit allen Stakeholdern über den Leistungssport sprechen und die Erfahrung und das Wissen der Athleten in den Sport damit zurückzugeben.
Hajos Träume sind alle eingelöst worden, Riesenpreise, er wird nur noch interviewt. Was ist trotzdem übrig? Gibt es noch so ein Kampfziel nach einer Dekade?
Also erstmal muss ich Dieter recht geben. Ich finde das unglaublich, was passiert, mit Kollege Neumann passiert ist.
Und die Kritik nimmt immer dann zu, wenn man halt polarisiert. In diesem Fall hat man aus dümmlichen Gründen polarisiert, finde ich. Bei uns waren es die russischen Trolls, die sich zu Wort gemeldet haben. Also es ist ganz entsetzlich. Ich wünsche mir, dass es in der ARD irgendwann einmal oder in welchem Sender auch immer eine sportpolitische Redaktion gibt und nicht nur eine Dopingredaktion, die genauso wie die rechtspolitische Redaktion in Karlsruhe, die hervorragende Arbeit leistet aus meiner Sicht, mit entsprechendem Budget und entsprechendem Personal ausgestattet ist, weil auf das gesellschaftliche Phänomen Spitzensport und Breitensport und überhaupt Kultur, gut Sport, muss man, finde ich, in geschlossener Mannschaftsstärke reagieren. Da reicht es nicht, dass man mal da und mal da ein paar Zeichen setzt, auch wenn das sicher schon, wie ich finde, bezahlt gemacht hat. Und ich möchte nur eins noch sagen, es gibt eine Sache, die ich mir eigentlich nicht mehr wünsche, sondern das Gegenteil, was man auch mal sagen muss, es ist ja nicht so, dass der Spitzensport heutzutage verseuchter oder schlimmer ist als früher. Nein, 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 nein. Der Spitzensport steht heute besser da als vor 10 oder 15 Jahren. Nur, dass er heute transparenter ist. Heute wissen wir, was da alles abläuft. Und vor 10 oder 15 Jahren wussten wir es nicht. Das heißt also, mal ganz nüchtern betrachtet, hat der Journalismus teilweise, aber auch Staatsanwaltschaften und Gerichte dazu beigetragen, dass der Sport heutzutage sogar ein Stück weit besser dasteht als früher. Nur ist das die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit die, dass alles noch viel schlimmer ist als früher. Das ist nicht ganz richtig. Ja. Es wird nur oft öffentlich darüber geredet. Und das ist gut so. Und das ist genau das, worum es heute geht. Es ist mehr Transparenz hergestellt.
Das ist eine schöne Paradoxie. Frau Dr. Farb, können Sie den ersten Wunsch Hajo Seppelt erfüllen mit dieser sportpolitischen Redaktion? Das müsste für Sie doch ganz leicht sein.
Selbstverständlich, ganz easy. In der ARD sowieso. Nein, aber ich wünsche mir, dass ein Wunsch in Erfüllung geht.
Oh, das ist ja schon mal was.
Und den Wunsch von Herrn Dörr eigentlich auch.
Ja, auch.
Aber ich wünsche mir dabei auch, dass man schon ein bisschen genauer zuhört. Ich habe nicht gesagt, dass wir komplett transparent wären, sondern dass wir uns um Transparenz bemühen, dass es aber auch Grenzen gibt. Und das würde ich mir wünschen, dass man da genauer hinhört. Und für den Sport insgesamt und für die ganzen sportbegeisterten Menschen in Deutschland würde ich mir wünschen, oder wünsche ich mir, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder zumindest der Free TV auch langfristig noch in der Lage ist, den Menschen überhaupt diese Sportereignisse frei und direkt zugänglich zu machen, ohne irgendwelche Zusatzkosten, Hürden und so weiter. Denn da komme ich jetzt sozusagen nochmal auf das zurück, was ich am Anfang sagte. So wie sich gerade der Sportrechte-Markt und überhaupt das Medienumfeld entwickelt, ist das gar nicht sicher. Und dann machen wir vielleicht nur noch Hintergrundberichterstattung und das wäre dann vielleicht doch auch schade. Okay.
Vielen Dank an die Runde. Ich habe festgestellt heute Abend, viele wollen das Gleiche, wenn auch mit anderen Worten. Das ist doch eine schöne vorweihnachtliche Botschaft. Die können wir jetzt beschließen mit vertiefenden Gesprächen mit den Referenten und einer ganz besonderen Kürbissuppe mit Petersilienwurzeln und etwas Hirschgulasch. Das ist extra zubereitet worden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und vor allem probieren Sie den Wein. Und danke, dass Sie heute dabei waren.